Und wenn du vor 20 Jahren auf die Regensburger Tulpe gegangen bist, da hast du keine Lederhosen gesehen oder keine Dirndl oder irgendwas. Oder in Straubing vielleicht noch eher. Und das hat es jetzt alles ein bisschen gedreht, weil die Leute wollen ja ein wenig dazugehören und finden das einfach auch gut, dass man sie so in die Schale schmeißt und dann so abfeiert. Und da passt die Musik halt hervorragend dazu. Also das hat sich ein bisschen geändert. Die Leute und die Jugend, die erkennen wieder, also die dann wieder, siehst du wieder, heute haben die Metzger einen tätowiert und haben spielten sie ab mit dem Vollbart und das Hipster-Kultur wegen und brau wieder selber Bier und Tischlern selber. Das hätte es früher eigentlich nicht gegeben. War mir ein bisschen Wegwerfgesellschaft. Man kommt ein bisschen weg davon und das Handmachte und das Echte und ist wieder gefragt. Und je schwieriger das die Zeiten sind und je gefährlicher das die Zeiten sind, desto eher besinnt man sich auf das, was man daheim hat. Das sieht man jetzt schon, wie abhängig dass wir sind von Asien und von den Russen und so weiter, weil wir nichts mehr selber herstellen
Wir sind
können.
on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann du diese Folge hier von On Air hörst. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und bevor ich meinen Gast vorstelle, stelle ich euch den heutigen Supporter vor. Und das ist wie immer Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Crampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Wenn du da draußen Lust hast, am Holz- und Blechblasinstrumentenbau und diesen tollen Beruf lernen möchtest, bietet Buffet Crampon dies an zwei Standorten an, nämlich in Markneukirchen und Geretsried. Einfach eine Bewerbung an Buffet Crampon schicken. Den Link stelle ich in die Shownotes, nämlich www.buffetcrampongroup.com. Dort findet ihr aber auch andere aktuelle Stellenangebote. Mein heutiger Gast ist Josef Menzel und ihr habt mit Sicherheit alle mitbekommen, welche Wellen sein Auftritt am Münchner Oktoberfest geschlagen hat. Und deswegen habe ich ihn kurzerhand angerufen und gefragt, ob wir nicht eine Folge dazu machen wollen. Wir haben schon während der Wiesn telefoniert und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir das sogar sofort gemacht, morgens, bevor er auftritt. Leider hat das mein Beruf nicht so zugelassen, dass wir morgens einfach eine Folge aufnehmen. Deswegen kommt die jetzt. Josef Menzel kannte ich nur über Internet, über Videos. Wir haben uns persönlich noch nie getroffen. Ich habe leider auch noch nie einen Auftritt von ihm sehen dürfen und war total gespannt, wen ich da jetzt sprechen darf. Als wir telefoniert haben, war das wahrscheinlich auch aus der Situation heraus, konnte ich den noch nicht so greifen, was das für ein Mensch ist und war dann sehr, sehr positiv überrascht, dass vor mir ein sehr reflektierter Mensch sitzt, der nicht nur dem Alten hinterher trauert, sondern auch schon ganz deutlich in die Zukunft schaut. Ein Musiker durch und durch, wie er im Buch steht. Wir haben unter anderem auch darüber gesprochen, was ist denn Tradition und was darf Tradition und wo sollte vielleicht Tradition wieder hingehen? Wir haben über gute alte Zeiten gesprochen, wir haben über neue Zeiten gesprochen, wir haben über die Wiesn gesprochen, wir haben mal den Begriff Kult und Legende angeschaut und wie Social Media auch vielleicht sein Auftreten und das der Kapelle Josef Menzel verändert hat. Ihr merkt, wir brauchen ein bisschen, bis wir uns eingegruft haben, aber dann wird es eine super spannende Folge und ich will gar nicht mehr länger reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast zählt schon jetzt als lebende Legende. Seine Kapelle hat schon Kultstatus und egal wo er hinkommt, ist ausgelassene Stimmung und Blasmusikkultur auf hohem Niveau garantiert. Gerade hat er noch auf dem Oktoberfest gespielt und heute ist er mein Gast. Herzlich willkommen, Josef Menzel.
Servus.
Servus. Josef, meine erste Frage, die ich jedem stelle, ist, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst mal angehört, bevor wir das Interview machen?
Heute? Oh, was haben wir jetzt hier heute als letztes angehört? Eine Nummer, Gospel John nennen sie die Nummer.
Ah, Maynard Ferguson.
Genau.
Ah, warum das?
Ja, weil ich es auch arrangiert habe selber und irgendwie wollte es noch mal kontrollieren, weil wir überlegen, ob wir es nicht vielleicht aufnehmen oder so.
Okay.
In unserer Fassung halt.
Viele, oder ich würde mal sagen, fast alle in der Blasmusikszene kennen euch. Es gibt aber auch Hörer, die haben mit der traditionellen Blasmusik gar nicht so viel am Hut bei mir. Die kommen ja aus der symphonischen Richtung. Wie würdest du beschreiben, was ihr für Musik macht, wenn man euch nicht kennt?
Also in der Hauptsache machen wir altbayerische Tanz-, Boden- und Wirtshausmusik. Das ist eigentlich unser Ursprung. Und das ist aber mehr und mehr jetzt hier übergegangen. Also wir versuchen das halt auch im Bierzelt zu spielen und dadurch die Leute, also ohne diese üblichen Bierzelt-Hits, in gute Stimmung zu versetzen. Also einfach ich will die Leute mitnehmen. Wir sollen jetzt sagen, in die gute alte Zeit sozusagen. Und ja, genau, also ohne irgendwie diese typischen Bierzeltschlager, sondern halt, also wir haben es ja zum Beispiel jetzt heuer auf der, also das kann man sogar noch ein bisschen weiter treiben, heuer auf der Brasswiesn war es sogar so, dass wir es also geschafft haben, nur mit unseren Sachen eine super Stimmung zu erzeugen, ohne dass wir jetzt einen böhmischen Traum oder die böhmische Liebe oder Land Tirol die Treue braucht haben, weil man dachte, das spielen die anderen ja auch. Also nichts gegen diese Stücke, da habe ich den höchsten Respekt davor. Wir spielen sie auch immer. Aber ich habe immer versucht, irgendwie ein paar so Sachen auszugraben, die man so nicht mehr kennt oder noch gar nicht kennt. Oder so ungeschliffene Diamanten, die eigentlich lustige Stücke sind, dass man die irgendwie neu auf die Bühne bringt und ein bisschen aufpeppt und dann spielt. Das ist eigentlich das, was wir machen.
Bevor ich da jetzt anknüpfe, würde ich gerne ein bisschen zurück biografisch und würde einfach mal da anfangen. Wie kam Musik in dein Leben?
Also bei mir war das immer schon, also das hast du, glaube ich, drin. Also ich habe irgendwie im Grundschulalter oder vor der Schule habe ich schon Flöten gespielt, Blockflöte gespielt. Und da liegt ja immer eine da. Also ich habe immer da. Also es ist irgendwie, es liegt immer irgendein Instrument, eine Gitarre rum. Oder ja, und so es ist losgegangen und dann habe ich immer schon, wenn im Radio was gekommen ist, habe ich immer schon mitgespielt. Zuerst mit der Blockflöte, dann mit der Klarinette, dann mit der Gitarre. Und so weiter. Und meine Mutter hat eine Gitarre gehabt, die hat ein bisschen Gitarre gelernt einmal, aber kann nicht mehr spielen oder konnte es nicht mehr. Und mein Vater hat Klarinetten gespielt und der hat mich dann auch Klarinetten lernen lassen. Ja, so ist das also losgegangen und dann haben wir, hat es eine Blaskapelle gegeben, einen Musikverein, die Islinger Dorfmusik, also von dem Ort Oberisling, Stadtteil von Regensburg. Und da haben wir halt ein klassisches Jugendblasorchester. Und dann haben wir da gespielt, ja, und hat Spaß gemacht und so. Und dann hat sich da irgendwie also eine bayerische Gruppe da raus ergeben. Und dann hat mir das einfach gefallen, da irgendwie so das königlich-bayerische Amtsgericht, diese Stücke und so, die Sendungen und so. Und das Altbayerische, also das richtig gerade so mit der Lederhosen da sitzen, da haben wir so mit Schnupftabak und Fasselbier, Holzfässer und so, und dann sitzt dann dort und dann auch die Zwiefachen tanzen und so, diese kracherte bayerische Wirtshausmusik, das hat mir gefallen. Also dieses volkstümliche, über jedes Bacherl geht ein Brückel und so, sondern ja. Irgendwo, wenn es heute ist, mein Alte gestorben oder irgendwie. Ja, oder egal, das Redakur oder so Sachen, also dieser Sound, da hat es bei uns in Regensburg eine Gruppe gegeben, die haben geheißen die Saulocker. benannt nach dem zwiefachen Saarlouker. Und die haben so eine kleine Besetzung gehabt. Klein heißt zwei Klarinetten oder wahlweise, wenn es Ausseitung geschieht, ist drei in so einem dreistimmigen Satz. Und zwei Trompeten, ein Horn, zwei Posaunen als Begleitung und eine Tuba, fertig. Und also, dass gerade jedes Register ausreichend besetzt ist, weißt und ohne Schlagzeug und so. Und so haben wir angefangen. Und da hat es, oder die Tanngrindler-Musikanten hat es bei uns noch gegeben, die gibt es immer noch. Und ja, Saarlouker hat es damals schon immer gegeben. Und dann bin ich irgendwann einmal auf den Otto Ebner gekommen. Da gibt es sehr wenig im Netz, also digital überhaupt nichts. Da gibt es keine CD oder irgendwas, sondern das sind alles so im Rundfunk, ist der gespielt worden. So am Bayerischen Rundfunk abends um 7 Uhr. Und dann hat man das immer aufgenommen und mitgeschnitten und so. Eine einzige CD gibt es, die ist einmal rausgekommen mit ein paar wenigen Aufnahmen, wie die das gemacht haben. Also den Sound, den der gehabt hat, das hat mir am allermeisten gefallen. Also weniger das Ernst Mosch und Egerländer, das war mir immer zu, ja, das war mir zu perfekt und zu, ja, die frühen, also da gibt es, also unser Kleiderlehrer, unser Klarinettist hat einmal eine Arbeit geschrieben über den Ernst Mosch und so, und der hat so Bootleg-Aufnahmen, wenn die irgendwo waren, haben die schon brauchen lassen. Also da ist, die, also mir kommt so vor, als waren oft die Aufnahmen gerne mal so ein bisschen mit der Handbremse oder mit ewig viel Echo und Aufwand, anstatt dass sie es einfach einspielen, die haben die besten Musiker am Start, und aber die trauen sich nicht, das volle Kanne zum Spielen, wie die Big Band-Aufnahmen oder was, in der goldenen Big Band-Ära, die haben auch alles drin lassen. Da ist halt einmal, ja dabei, ja, nicht alles so perfekt, aber das hat irgendwas, wenn ein bisschen Sand drin ist und ein bisschen rauer ist, so der Rolling Stones-Effekt, weißt du, ist einfach einmal, aber es geruft und man schmissig sein, ist also wichtiger wie, ja, keine Ahnung, wie die perfekte Intonation und Tempo und so weiter. Also lieber ein bisschen Leben drin, also das, ich sage, das ist ein bisschen, wenn es tot, das darf nicht tot gespielt sein, also das ist jetzt meine Auffassung.
Ja, nee, verstehe ich. Wie beurteilst du dann die CD-Aufnahmen, die es so heutzutage in der Blasmusik gibt?
Ich muss sagen, dass ich da gar nicht so viel kenne, also aber ich bin ja mit meine Aufnahmen, darf man gar nicht sagen, da bin ich auch nicht zufrieden, weil das ist bloß zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufgenommen haben, und wenn es dann im Kasten ist und ist einmal ein Jahr vorbei, bin ich schon wieder nicht mehr zufrieden, also da ist schon wieder alles nochmal neu aufnehmen. Also wenn du jetzt so sagst, das, was mir so gefällt, das ist eher so die Wildramusi und die Heugrafen-Musikanten, diese Tänzelmusik-Sachen, die irgendwie oder die halt irgendwie so einen Schmiss haben und diese, das ist ja ehrliche Musik, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich so höre, also ich höre eigentlich wenig Blasmusik, also nur alles von vergangener Zeit eigentlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, also ja, dann, ja, also ich höre mir jetzt da nicht irgendwie die neuesten Sachen, da gibt es ja ganz tolle Gruppen und was weiß ich was, sicherlich, aber wie gesagt, ich höre meistens, wenn wir fahren wir mit dem Auto oder wenn wir zum Auftritt fahren, dann haben wir irgendwas drin, dann hören wir irgendwas halt von irgendeiner Playlist oder von irgendwie von Spotify oder was oder YouTube oder irgendwo und da hören wir ganz gemischt, also was weiß ich was, von Youngblood Brass Band bis Tower of Power oder Chicago oder Platz bei den Tiers oder so Sachen und eigentlich wenig Blasmusik. Mit der Blasmusik, ich habe selber eine riesige private Sammlung von Rundfunkaufnahmen von allen möglichen Volksmusikgruppen und die studiere ich gelegentlich und da habe ich mein Repertoire an und für sich her, weil mich interessiert einfach der Sound und das Tempo und die Sachen von früher, einfach wie das war und das versuchen wir irgendwie frisch und auf unsere Art und Weise rüberzubringen. Ja, also von moderne, also was aktuell so läuft an Veröffentlichungen, das geht irgendwie ein bisschen, muss ich sagen, an mir vorbei.
Eine Zuschauerfrage kann ich ja jetzt schon mal so ein bisschen einwerfen, weil das jetzt gerade ganz gut passt, war nämlich, wo du die ganzen ja, diese ganzen Schätze der alten bayerischen Blasmusik überhaupt ausgräbst? Also wo ist dein Fundus?
Also erstens einmal sammle ich Noten und Notenbücher, Notenhefte, Sachen, so zwiefachen Geschichten und was weiß ich was. Und dann, wie gesagt, habe ich einfach, ist einmal bei mir vor der Haustür, also erst einmal habe ich früher alle Radiosendungen aufgenommen und dann ist einmal bei mir vor der Haustür tatsächlich einer gestanden, war ein Riesenglück, ein Herr und hat mir 12 DVDs in die Hand gedrückt mit MP3s drauf. Und der hat 10 Jahre lang jede Rundfunksendung aufgenommen. Also nach hier, früher habe ich es immer so gemacht, dass wenn im Radio was gekommen ist, habe ich mir einen Sendemitschnitt zuschicken lassen vom BR und dann habe ich versucht, irgendwie, wenn ich sowas gehabt habe, das zu arrangieren. Also dann die Noten so nachzuschreiben und dann ist ein bisschen so aufzupeppen auf unsere Besetzung. Und ich habe natürlich auch eine Riesensammlung an erstens einmal, kann ich dazu sagen, wenn ich da jetzt einmal so hergehe, das sind meine CDs da, ne?
Ah, hier. Wow. Okay.
Also da steht jetzt bloß der Gitarrenkoffer davor, den kommen wir mal weg da. Also über 1000 CDs oder so, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das sind. Und da Schallplatten. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann.
Ja, krass.
Und okay. Dann ungefähr 1 Terabyte an anderem Material, was ich so habe. Und da, wenn man da irgendwas, wenn man da irgendwas auffällt, dann. Oder wenn ich eine Idee habe, dass das könnte vielleicht für uns passen, dann schreibe ich das einfach.
Hast du das gelernt?
Nein.
Alles autodidaktisch.
Das hat mich einfach interessiert. Und das Problem war das, also ich habe ganz viel so Schallplatten oder so CDs sind da rausgekommen von irgendwelchen Volksmusikforschungsstellen. Landesverein für Heimatpflege und so weiter und Forschungsstelle für Volksmusik in Franken, in der Oberpfalz, in Oberbayern, die alte Schellackplatten praktisch digitalisiert haben und auf CD rausgebracht haben. Da gehe ich dann auch her und denke mir, das spielt halt keiner mehr, da hat keiner mehr irgendwie. Und das interessiert mich dann, also diese Wirtshausmusik, also diesen Schmiss auch zum Tanzen dazu. Und da gibt es halt einfach keine Noten. Also manchmal erscheinen Noten, aber bevor man jetzt das dann zulegt und dann passt es doch nicht und muss doch noch selber nacharbeiten, schreibe ich es komplett gleich selber. Und das hat mich halt interessiert. Am Anfang habe ich es mit der Hand geschrieben, alles mit Bleistift auf Notenpapier und dann haben wir es ausprobiert, ob es passt. Dann habe ich es anschließend mit Tusche geschrieben, mit dem Tuschefüller und dann verläuft aber das, dann muss das wieder kopieren nochmal, damit es die Tusche nicht verläuft. Sauarbeit. Also ich habe noch, müsste jetzt raus, so, habe ich dann Haferstücke, die ich noch mit Tusche geschrieben habe. Und also so wie der Gurski zum Beispiel, ne? Also von wenn es da die Noten kriegst, von denen ist alles mit Tusche geschrieben, also so richtig oldschool. Und dann ist mein Bruder immer so ein bisschen ein Techie gewesen, oder ist immer noch, also der ist immer so ein Computertyp, der hat gesagt, dann müsst ihr so ein Notenprogramm, und dann habe ich angefangen mit Capella und jetzt schreibe ich mit Sibelius und so, und das ist natürlich schon jetzt eine schöne Sache, da kannst du es ja gleich anhören, ob es stimmt und alles. Ganz so ist es immer noch nicht, weil im Live-Betrieb muss man immer noch ein bisschen nachbessern vielleicht. Aber ja, so mache ich das.
Weil du gesagt hast, dich hat schon immer die Wirtshausmusi interessiert. Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt auch seit ein paar Jahren immer mehr kommt. Also es gibt immer mehr Besetzungen, die jetzt so Wirtshausmusi machen. Also zumindest in der Öffentlichkeit mehr. Wir haben ja dann auch gibt ja Fernsehsendungen, Wirtshausmusi. Warum glaubst du, dass das mittlerweile wieder so ein bisschen mehr, ja, hipper geworden ist?
Ja, hip ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Also, aber ich glaube, dass vorher die Leute wissen ja gar nicht, was es gibt. Und wenn es dann im Fernsehen gespielt wird oder so, dann sagen sie, schau mal her, das gibt es ja auch noch, oder so ist es eigentlich, oder so wird das gemacht. Dann merkt man, ich bin nicht allein. Also da gibt es einfach mehrere Leute, die sagen, das Unkomplizierte, das Mütliche, das Zusammensitzen, das mit den Leuten einfach, also mir ist am liebsten, wenn ich mich unter die Leute einsitzen kann und kann man von Tisch zu Tisch gehen und oder sitzen wir am Tisch zu den Leuten Und dann singen wir mit denen miteinander was und spielen wir was. Das ist mir eigentlich am allerliebsten. Also gar nicht auf der Bühne sitzen, sondern am liebsten voll unter die Leute. Also das, also wir haben da mal früher legendäre Auftritte hingelegt in dem Regensburger Auerbräu. Da wo also überhaupt kein Platz war für irgendwelche Notenständer oder irgend sowas. Da haben wir dann auf vier Bühnenteile, waren wir zu zehn gesessen mit Trommel. Also so am Ding fahren und alles auswendig, also einfach nur nach Gehör und einer fängt an und die anderen ziehen hinterher. Und ob jetzt da ein Krummer oder ein Schiefer dabei war, das war scheißegal, aber die Leute, das war einfach eine bombastische Stimme und die Leute haben sich da super pudelwohl gefühlt. Und dann hat es halt da Brotzeit gegeben und Schweinsbraten und Kaspatzen und Hors war es und Bier haben sie gesoffen und wir haben aufgespielt wie die Wilden. Also da war es, geraucht haben sie drin, mein Gott, also das war der Wahnsinn. Und da waren immer junge Leute da und danach sind wir irgendwie geschlossen noch in irgendeinen Club noch gegangen, weißt. Also das war dann so bis um 11 oder halb 12 und dann bis wir noch zusammengepackt haben, war es 12 und dann sind wir mit Fuß oder mit Taxi noch in die Stadt und sind wir noch vorgegangen. Das hat auch dazu gehört. Also das war irgendwie einfach Wahnsinn, da waren wir irgendwie also ein wenig Vorreiter, also. Und so den richtigen Hype ist eigentlich dann so losgegangen, sagen wir mal so, wir haben irgendwie so die Konstante gewinnen. Also, weil bei uns war das immer schon so. Wir waren immer schon gute Leute da und angenehme Leute und viele junge Leute, alte Leute aus allen Schichten, aber wir haben immer schon die ganz jungen Leute angesprochen, die wo dann wirklich sich ins Dirndl schmeißen und Lederhosen. Und dann, es hat alles noch nicht gegeben, keine Brasswiesen, keine Woodstock, der Blasmusik und nichts. Und es ist dann erst losgegangen, wie dann der Stefan Dettel so mit La Brasbanda dann angefangen hat. Und auf einmal hat es Woodstock der Blasmusik gegeben und dann Brasswiesen. Und dann haben die ein Festival nach dem anderen sind da so aufgeploppt. Und heute ist diese Riesengeschichte von im ganzen deutschsprachigen Raum, also von Holland bis Slowenien, was weiß ich, von überall kommen die Leute. Und da hat sich auch die Wertigkeit ein bisschen verschoben von der Blasmusik. Also das ist mir ein bisschen weg von dem, dass das bloß irgendwie alten Männer da, langweilig da, böhmischer Wind und so ein bisschen spielen, sondern so, also dass man alles spielen kann mit der Blasmusik, was es nur gibt, wenn man die richtigen Noten und die richtigen Leute hat. Da ist die Wertigkeit in den USA und New Orleans viel höher gewesen, weil die zu allen Gelegenheiten da die Brassbands da spielen. Und wie lange das die Youngblood Brass Band schon gibt oder so, was die da machen, ne? Also das ist diskotauglich, ne? Und es ist alles geblasen und alles handgemacht. Da ist kein Keyboard, kein XG-Keyboard und Gitarre, um Gottes Willen. Ich spiele selber gerne Gitarre. Aber das ist das Beeindruckende und eine Marschierkapelle. Die braucht keinen Strom, wenn es pressiert. Das ist das. Und das hat sich viel zum Positiven und für die Blasmusik verändert.
Aber warum glaubst du, ist das jetzt bei Jugendlichen so angesagt? Also warum stehen da jetzt plötzlich 12.000 junge Menschen in Tracht und vor so einer Bühne? Das wäre ja vor 10 Jahren, wenn das jemand gesagt hätte, wahrscheinlich jeder gesagt, das passiert eh nicht.
Naja, wie gesagt, weil man ein bisschen sich der eigenen Identität und der eigenen kulturellen Identität ein bisschen mehr bewusst wird. Weil, ich meine, wie ich Teenager war alles, was aus USA gekommen ist, das war gut. Also da ist so Coca-Cola, Michael Jackson, McDonald's und so weiter und alles, was daheim war, das war irgendwie, nein. Also die neue deutsche Welle, die war jetzt die Feuer oder später, also das war dann nochmal so kurzes Aufkeimen mit dem Schlager, da war dann nochmal plötzlich Nena und so weiter da, aber irgendwie war immer noch das, was Madonna und so, das war das Ultimative. Und dass du sagst, du tust jetzt da irgendwie Volksmusik oder Blasmusik, das war halt absolutes K.O.-Kriterium beim Dating oder so. Du sagst, du spielst eine Blasmusik, das will ich mal. Oder du sagst, du bist ein Maurer oder Metzger oder Handwerker und das hat sich auch alles gedreht. Heute ist, wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin Sozialversicherungsfachangestellter und Finanzbeamter, das ist halt eher, und wenn du heute gibt es wieder Metzger, die wo selber wursten, mein Sohn tut selber wursten und studiert Landwirtschaft und die dann Äpfel aber, also wenn du jetzt zu uns gesagt hast, wir müssen Äpfel aber, nein, ich muss weg und wir müssen mein, ich will auf die Nacht in Disco und die Leute, die sitzen sich wieder zusammen und erkennen, dass nicht alles, was daheim ist, dass da sehr viel Gutes gibt, weil wir sind also mal nach dem Krieg ein bisschen unserer Identität ein bisschen beraubt worden, weil alles, die Deutschen waren die Bösen und so weiter und Kriegtreiber und was weiß ich was und Krieg verloren und dann hat man das, war das ein bisschen so gebrochen. Und dann, ja gut, es hat immer wieder so Höhen gegeben mit Schlager und so weiter, aber das mit der Blasmusik, das ist erst die letzten 15, 20 Jahre, so 15 Jahre gekommen. Und das, du hast, wenn du vor 20 Jahren auf die Regensburger Tulp gegangen bist, da hast du keine Lederhosen gesehen oder keine Dirndl oder irgendwas. Oder in Straubing vielleicht noch eher. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen gedreht, weil die Leute wollen ein wenig dazugehören und finden das einfach gut, dass man sie so in die Schale schmeißt und dann so abfeiert. Und da passt die Musik halt hervorragend dazu. Also das hat sich ein bisschen geändert. Die Leute und die Jugend, die erkennen wieder, also die dann wieder, siehst du wieder, wie heute haben die Metzger tätowiert und haben die spielten sie ab mit dem Vollbart und das Hipster-Kultur wegen und brau wieder selber Bier und Tischlern selber. Das hätte es früher eigentlich nicht gegeben. Da war mir ein bisschen Wegwerfgesellschaft. Man kommt ein bisschen weg davon und das Handmachte und das Echte und ist wieder gefragt. Und je schwieriger das die Zeiten sind und je gefährlicher das die Zeiten sind, desto eher besinnt man sich auf das, was man daheim hat. Das sieht man jetzt schon, wie abhängig dass wir sind von Asien und von den Russen und so weiter, weil wir nichts mehr selber herstellen können. Und vielleicht kommt es wieder so, dass man es selber wegen macht und so eine Musik kannst du auch selber machen. Und die Musikvereine haben, glaube ich, auch wieder Hochkonjunktur und die Leute wollen wieder Blasmusik, Blasinstrument lernen.
Also nimmst mir eine Frage so ein bisschen vorweg, weil die Welt verändert sich ja gerade sehr stark. Wir haben wieder Krieg, wie du schon sagst, wir haben auch gesellschaftliche Probleme. Meinst du, jetzt ist es noch wichtiger, dass wir an so Sachen wie Tradition oder die gute alte Zeit uns zumindest erinnern und da vielleicht das Wichtigste für uns rausziehen?
Also zumindest, es gibt ja, also ich bin jetzt nicht so keiner von den Ewiggestrigen, aber ich sage einmal, die Alten waren ja nicht blöd, die haben irgendwie aus der Not der Tugend gemacht, die haben immer irgendeine Lösung gehabt, das weiß ich, dass man, allein, dass man alles richtet, wie mein Vater, das ist einer, der alles richten kann. Man sollte sich vielleicht die erhaltenswerten Traditionen, derer sollte man sich annehmen und vielleicht dann lernen für die Zukunft, ob man nicht irgendwie, ja, ob man das sich nicht zunutze machen kann und das sieht man auch schon an, ich sage jetzt mal das Phänomen, wie Servus TV und Servus, diese Servus-Zeitungen und so, die haben praktisch das, den dritten Programmen oder den, ich weiß schon, ob es das BR oder SWR oder NRI, das ist ein bisschen vorweggenommen, also deswegen, wie schön das alte Handwerk und so, dass es wieder Leute gibt, die wo selber eine Messer machen oder eine Schuhe machen selber. Ich glaube, dass man das nicht, wenn wir das wissen, das müssen wir schon weitergeben und sich erhalten, also, weil einfach da sehr viel Gutes dabei ist und das auch Faszination ausübt. Ich glaube, dass die Leute auch, also, oder das ist selbst mit diesem Manufaktum-Effekt, dass die Leute wieder die guten alten Dinge, früher hat man halt Sachen gemacht, die einfach Generationen gehalten haben. Und heute leben wir in einer Wegwerfgesellschaft mit geplanter Obsoleszenz. Das Gerät geht nach dem Ablauf der Garantie kaputt und du kannst nichts mehr tauschen. Es gibt keine Ersatzteile, sonst nein, auf die Leute verarschen uns. Also die Industrie. Und da gibt es einfach viele, die sagen, du, pass auf, wir dann jetzt selber unsere Kartoffeln anbauen, wir dann selber unsere Äpfel anbauen, wir dann uns selber hinhalten. Wir sitzen uns heim, wir machen selber unser Essen. Und dann schauen wir, was in der Region da ist, die Leute kaufen regional und schauen auch, was regional hier geboten ist, kulturell. Und wenn man das, ich glaube, dass das so ein Trend einfach ist, der gut ist. Und da gibt es ganz viele Leute, die sich damit identifizieren können und da sind wir auch mit dabei, mit unserer Musik.
Aber das ist jetzt einfach gesprochen, aus der Sicht von Bayern. Also ich komme aus Bayern ursprünglich, also ich komme Rand Bayern, ich komme aus der Ecke Aschaffenburg und lebe jetzt seit ein paar Jahren und arbeite in Mainz. Und da stelle ich jetzt auch fest, dass seit ein paar Jahren auf den Festen wird Tracht angezogen, Dirndl und so. Aber Blasmusik an sich wird immer noch so ein bisschen belächelt. Und ich hatte das jetzt, weil ich bin Lehrer, ich hatte das auch mal mit Schülern. Und die haben mich gefragt, was die Bayern dann immer wollen mit ihrem Bayernsein und überhaupt. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, aber was ist denn eure Kultur? Und rein musikalisch zum Beispiel gesehen, gibt es hier jetzt nichts, was man jetzt wirklich so fix machen kann, zu sagen, okay, das ist unsere Kultur. Da haben es natürlich die Bayern ein bisschen leichter.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt von Aschaffenburg aus mal nicht, ist natürlich das, dieser äußerste nordwestliche Winkel von Bayern. Aber wenn du ein bisschen umgehst, in Franken ist das also noch ganz, ganz groß. Also diese, was weiß ich, gerade in Bamberg, was die alles machen, die Jungs da von der David Sam und Boxgalopp und so, also die und die drehen in Erlangen im E-Werk auf und machen da Anti-Stadl, also und tolle, ganz tolle Sachen und spielen halt Ländler und Dreher auf und so weiter. Ja, also da müsste man halt, da weiß ich jetzt nicht, ob aus der Ecke, ob da kulturell was dabei ist, was du jetzt sagst, das kann man in die heilige Zeit transportieren, ohne dass man sich jetzt halt irgendwie verkleiden muss. Also das war auch falsch. Also dass man jetzt sagt, also wir haben ja jetzt nicht irgendwelche Leute, wo jetzt da sich in also ich bin jetzt mit Tracht erzeugt, das ist für mich keine Verkleidung, sondern das ist für mich eine Art, wo er mich einfach identifizieren kann. Also ich meine, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass die Tracht, wo ich trage, ja auch nicht aus Regensburg ist, obwohl ich Regensburger bin, ein Pendlinger bin, sondern auch eher als alpenländische Tracht ist, wo eigentlich doch gar nicht herkehrt. Aber ich fasse das ein bisschen weiter, also ich ziehe jetzt da keine Grenze, wo ist was. Sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, die Musikvereine, die gibt's ja überall und man kann also hergehen. Und ich sage jetzt nicht, dass das, was jetzt mir mal, dass das jetzt regional spezifisch ist, dass es das unsere Zwiefachen sind, die wir spielen, sondern wir spielen ja alles. Also wir spielen ja aus dem kompletten alpenländischen Raum bis Jazz und New Orleans Sachen. Also, aber weil ich sehe uns irgendwie auch als unterhaltende Musikkapelle. Also wir haben jetzt nicht so strenge Volksmusik-Kulturpflegerkapelle, sondern wir machen das auch Spaß an der Freude und wir suchen uns halt ein Repertoire zusammen. Und das, glaube ich, kann jeder machen, egal wo er her ist, dass er sich ein Repertoire zusammensucht und dann und jeder soll das seine Musik machen, wie er will. Aber diese Blasmusik ist trotzdem ein Riesenvorteil, dass man, wenn man irgendwo in einem kleineren Veranstaltungsraum ist, dass man keinen Strom braucht. Also, dass man einfach miteinander da musizieren kann. Und die Blasmusik, das gibt es ja überall. Also, das ist, die Musikvereine haben ja in ganz Deutschland überall aktiv.
Ja.
Und da kann man sich auch gerne eine Besetzung zusammensuchen und kann da einfach Stücke spielen. Und warum soll man nicht einfach Stücke auch von uns hernehmen und kann das da in der Region, wo es was in Aschaffenburg, da populär machen und spielen? Also, warum sollen die nicht das machen? Also, ich meine, wenn es frei macht und wenn es da vielleicht beim Wein sitzt oder in weiß nicht, ob es ein Schlappesäppel noch gibt in Aschaffenburg, das Wirtshaus.
Ja, ja, gibt es noch.
Ich traue mir wetten, dass das total angesagt ist, das Wirtshaus. Ich weiß nicht.
Ich glaube schon. Also ich wohne ja nicht mehr in Aschaffenburg, aber ich glaube schon, ja.
Das ist direkt oben da am Schloss.
Am Schloss, genau, ja.
Und ist mit schwarzer Wandtäfelung und machen selber Bier und Brotzeit und so weiter. Und wenn es da so fränkische Spezialitäten gibt und die Musik passt entsprechend dazu, kann man vorstellen, dass die jungen Leute das auch cool finden. Und heute wird alles ein bisschen mixed. Wenn du auf diese Festivals gehst, die sind also, ist ein bisschen so hippie-mäßig. Also die Leitgänger im Sommer, die haben irgendein Led Zeppelin-T-Shirt drauf und haben Lederhosen und sind in die Flipflops und machen da ein Lagerfeuer, fahren mit dem Bullock hier oder mit dem Unimog oder irgendwas und identifizieren sie einfach mit, also das kennst du an den ganzen Zeit, dass die wieder die alten Bullock herrichten und also was ich zu meiner Zeit, war der Cadillac, das wollten wir haben und dann Ford Mustang und heute ist es ein alter Mercedes oder ein alter BMW, das ist doch das Coolste, weil das ist unsere Sachen, unser Bandbus, ein alter Mercedes-Bus, man erkennt wieder, dass es bei uns so viele coole Sachen gegeben hat, das ist dieser Adidas und Puma Dinger irgendwo da. Wir haben alle Nike getragen. Jeder unbedingt Nike, Michael Air Jordan, Nike Turnschuhe. Und die Amerikaner finden es cool, wenn sie einen Puma-Turnschuh drauf haben, so einen alten. Und dann denkst du, ja, stopp, wir haben selber auch was irgendwo. Also das, was man selber vor der Haustür hat, ist oft nicht das Coole. Und das ändert sich jetzt, glaube ich, gerade, dass die Leute es wieder finden. Keine Ahnung. Das, was wir haben, das kann man gut verwenden und da kann man sehr große Freude dran haben und das sehr gut in die heutige Zeit mit transportieren, also diese schönen Traditionen.
Was hat dich eigentlich überhaupt bewegt, eine eigene Kapelle aufzumachen? Also warum hast du gesagt, ich will Frontmann sein?
Das hat sich erstens einmal so ergeben, weil wir so eine Gruppe gehabt haben, die sich dann in Auflösung war. Und da waren einfach zu viele Leute dabei, die einfach da mitgespielt haben. Da weiß man gar nicht, warum die mitgespielt haben. So, die haben halt mitgespielt, weil da mitgespielt. Und irgendwie hat mir das nicht so gefallen, dieses Programm, was wir gehabt haben. Das war immer alles zu langweilig. Und dann haben wir eine neue Gruppe zusammengestellt. Da war damals Thomas Franz noch mit dabei und Trompeter und mein Bruder und ein paar. Und dann haben wir uns ein paar Leute zusammengesucht, die uns irgendwie taugt haben. Haben wir gesagt, das sind gute Musikanten. Und dann haben wir gleich von Anfang an gesagt, wir spielen nur diese Sachen, die wir gut finden für Wirtshaus. Und das habe ich schon immer zusammengesucht. Da haben wir uns auch viel geholfen vom Landesverein. Die haben da Noten rausgebracht, so alte Blasmusikhandschriften. Weil diese kleine Blasmusik, die ich eingangs beschrieben habe, so mit 8 Leuten, 2 Klarinetten, 2 Trompeten, Tuba, 2 Posaunen und ein Horn als Nebenmelodie. Das man dann ausbauen kann als Zweihörner. Unsere ganzen Noten sind geschrieben für Zweihörner, man kann aber das zweite Horn weglassen. Also es ist ein bisschen eine schwierige Stimme dann, weil wenn ich immer für Zweihörner schreibe, schreibe ich anders. Und das war immer diese kleinste bayerische Blasmusik, die zu allen Anlässen gespielt hat. Also die haben von der Wiege bis zur Bahre alle musikalischen Gegebenheiten, Taufen, Hochzeiten, Tanz, Beerdigungen von Leichnamsprozessionen, Kirchweih, hat es halt nur gegeben und da haben die gespielt und Leute haben Tanz dazu. Und das hat es bis in die 50er Jahre gegeben und dann sind die so ein bisschen von den Beatbands abgelöst worden und dann das andere war dann eher so, wenn sie es wieder in die 70er haben sie wieder so aufnehmen lassen. Das war dann eher so ein Schullehrerprojekt, dass man sagt, man spielt die alten Noten wieder und dann durch die Heimatpfleger ist das schon ein bisschen wieder in das immer gepflegt worden und ja. Und dieser Sound und die Besetzung und das ist eigentlich alles da, das hat mir immer gefallen. Also das hat mich dazu bewogen, dass man so eine Musikgruppen wieder machen, weil es einfach einen irrsinnigen Spaß macht zum Spielen.
Wenn jetzt von deinem Orchester oder von dir gesprochen wird, ich habe es ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, dann kommen so Begriffe wie Legende und Kultorchester. Wenn du sowas hörst, was macht das mit dir? Ist dir das wichtig?
Na, also das, ja, Kult, und ich weiß jetzt nicht so recht. Letztes Mal haben wir erst uns unterhalten, wo das eigentlich, wie kommt das eigentlich? Oder wo verstehst du jetzt? Also das ist vielleicht auch ein bisschen dieses ganze Drumherum, was so kultig ist. Also das ist ein bisschen Comedy, was wir so machen. Also dass wir halt einfach uns selber auf die Schippe nehmen können oder so mit dem Trommler, dass wir da einfach keinen Schlagzeuger haben, sondern einen Trommler, der halt einfach auch lustig ist und seine Trommel halt irgendwie da so macht und unseren Bandbus, den wir dann gekauft haben und dass wir so als Rockband auftreten, also so ein bisschen so überspitzt ironisch und dass immer Ironie mitschwingt oder so, das ist vielleicht das, dass uns wir selber da als schlechteste Wiesenkapelle aller Zeiten dann bezeichnen, also dass wir das, was uns die vorwerfen, nehmen wir gleich als Auszeichnung mit. Also das ist ja, für mich ist das eine Auszeichnung, ne? Also weil was ist denn so ein Motorfest da, ne? Also so, und weil wir das so sehen, ist das unser Auftritt einfach dieser Erlebnisfaktor und die Sprüche halt, die wir halt so drauf haben, das glaube ich ist das, was uns auszeichnet, weil wir haben jetzt, wir haben zwar ein paar sehr gute Leute dabei und aber es gibt natürlich, also wir haben überhaupt keine Chance gegen irgendwelche von diesen ganzen Blasmusikgruppen, die es gibt, was die alles spielen. Also das sind ja komplett verrückte Bands, was da gibt. Also wie irre, ich kenne die Musik machen und da haben wir überhaupt keine Chance von der Qualität her. Aber wir haben irgendwie einen unterhaltsamen Faktor bei uns. Das ist, glaube ich, das, was uns ein bisschen auszeichnet. Und dass uns einfach dann auch wurscht ist oder so. Also wir haben Lust zum Spielen und ich glaube, das springt dann irgendwie über und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet.
Also dieses Ironische merkt man ja auch so, also nicht nur, wenn man euch anschaut, sondern wenn man zum Beispiel auch eure Homepage anguckt, ist ja auch die ganzen Texte, schwingt ja immer eine leichte Ironie mit. Und was mich interessiert ist das was gewachsen ist oder ist das schon so ein Marketing-Ding, was schon durchdacht ist? Weil bei dir, glaube ich, bei deiner Bandvorstellung steht ja unten drunter noch irgendwie Think Big-Mentalität und also hattest du schon immer eine Vision, wo das ganze Ding hinlaufen soll?
Naja, das haben wir nicht, sondern nein, wie gesagt, diese Ironie, das ist dann bei uns immer so, also ich sage, keine Ahnung, bloß ein Beispiel, ich gehe auf die Bühne auf und dann sage ich immer, also allein, wenn du Capella im Menzel aufrufst, hörst du gleich bekannt, trotz Funk und Fernsehen.
Genau.
Das ist schon mal das Erste. Also das ist dann auch so ein Spruch von unserem früheren Mitglied, der Schmiedeinderl, ne? So, oder dass wir sagen, also wenn wir irgendein Stück gespielt haben, keine Ahnung, irgendein berühmtes Blasmusikstück, dann sage ich, also wer das Stück schon mal besser gehört hat, von uns nicht. Und so, also ja. Ja, also das ist, oder dann sage ich immer so, oder wenn es irgendwie eine schwere Nummer ist, und dann sage ich also zu meinen Männern, also hörst du, das machen wir jetzt einfach, die Nummer, die wird schon gut gehen, und wer rausfliegt, der muss einfach mitbegleiten, der macht einfach Posaunenbegleitung mit. so ungefähr, ne? Und das finden manche irrsinnig lustig, also gerade so, wenn so Orchestermusiker wieder dabei sind, und dann hast du so einen Spruch raus, also wir können, glaube ich, am meisten über uns selber lachen. Das ist, glaube ich, dass uns das eigentlich, diese ganzen Homepage-Sprüche, ja, oder dass ich auf Bühnen aufgehe und sage, ja, Dankeschön, Woodstock, der Blasmusik, das ist wieder toll, dass wir wieder mal in Europa touren können, jetzt nach dieser langen Japan-Tournee. Und so natürlich im Spaß, jeder weiß, dass wir keine Japan-Tournee gemacht haben und keine machen werden oder was weiß ich was. Also das ist, und dann sage ich mir, also es ist, damit das Niveau nicht ins Unermessliche steigt, springen wir jetzt einmal irgendwie, keine Ahnung, alte kaufen wir einen Zipfel haben. Und die Leute finden es los, sie feiern das ab und weil wir uns da nicht, glaube ich, nichts scheißen drum wird das irgendwie ein bisschen zum Kultfaktor. Aber ich glaube, also ich hänge mich da jetzt nicht auf drauf, weil ich tue mich schon selber reflektieren. Also ich denke jetzt ja nach, soll man noch weitermachen oder nicht? Und solange einfach noch immer junge Leute kommen und wollen mitspielen bei uns und finden das gut, solange und ich komme noch nicht komplett lächerlich vor auf der Bühne und kann das noch ohne Drogen machen alles, dann glaube ich, solange kann man noch weitermachen, weil das ist ja dann doch Musik, das kannst du ja immer noch ernsthaft machen, die Blasmusik. Und so Partymusik, so Stimmungsgaudi-Bands wie die Teenager, da kommst du dann irgendwann einmal lächerlich vor, wenn du mal Mitte 50 wirst, da denkst du dann, was tue ich da eigentlich? Spiele die ganzen für die 17-Jährigen, 16-Jährigen Teenager, machen da die Opas da die Musik, also das will ich dann nicht, also das, sondern die Blasmusik kannst du das immer noch ernsthaft machen, vor allen Dingen, weil wir ja auch von der Wiege bis zur Bade spielen, also Capella Josef Menzel spielt Taufen, Beerdigungen in kleinster Besetzung, wir spielen klassische Musik, ich spiele, da haben wir erst gemacht ein Mozart-Klarinettenkonzert, zweiter Satz mit Orgelbegleitung in der Kirche zum Advent oder mit Harfe und was weiß ich was und alle Besetzungen, was es gibt, zu allen Anlässen spielen wir. Also nicht nur Stadion und Oktoberfest und Festivals, sondern wirklich auch Gebrauchsmusik.
Warum ist dir das oder euch so wichtig, dass ihr das auch noch macht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr mit dem anderen ja schon genug zu tun habt.
Ja, aber es ist einfach eine Sache von der Abwechslung. Also das erstens einmal macht es die Sache einfach interessant, weil du wieder mal gefordert bist, wenn du klassische Musik spielst. Oder wenn man ein paar Jazznummern auspacken und es, man muss einfach sein Horizont so weit wie möglich halten, damit man nicht irgendwie in irgendwas verfolgt, in irgendeinen Trott reinkommt, sondern wir wollen uns und unser Publikum einfach immer wieder überraschen. Uns selber, uns Publikum auch mit Sachen, die man uns vielleicht nicht zutraut, Und dann geht es trotzdem gut, oder und auch mit unserer Furchtlosigkeit, weil selbst wenn es in die Hosen geht, macht es nichts, weil das Publikum verzeiht uns das. Weil da haben sie immer noch, da finden wir es immer noch lustig oder so. Also das. Also mir, das Schlimmste wäre jetzt, wenn man jetzt auf der Bühne dann das Diskutieren anfangen würde, warum das in die Hosen gegangen ist. Sondern, weißt, man darf sich da auch nicht einfach zu ernst nehmen, weil wir haben eine begrenzte Zeit auf der Welt, jetzt werde ich philosophisch und wenn man sich da zu verbeißt in irgendwas oder ernst nimmt, dann wird das nie was. Man muss das locker angehen und versuchen, dass man gute Bedingungen hat und dass die Leute, die Musiker alle gut geht und dass die einen Spaß haben auf der Bühne und wenn wir einen Spaß haben, haben die Leute auch einen Spaß. Fertig.
Ich würde, weil das jetzt, glaube ich, eine schöne Überleitung ist, mal auf die Wiesn dieses Jahr zu sprechen zu kommen. Also du hast ja schon gesagt, ihr seid als schlechteste Wiesnkapelle bezeichnet worden. Kannst du uns so mal ein bisschen mitnehmen für die, die es vielleicht auch nicht mitbekommen haben, was da eigentlich passiert ist, beziehungsweise wie sich das auch zeitlich so für euch auf der Bühne abgespielt hat?
Also es hat, auf der Wiesn haben ganz viele Faktoren zusammengespielt. Die haben sie alle, das ist alles so, da haben ganz viele Punkte zusammen eingetreten, ganz viele Ereignisse und in der Summe ist dann das rausgekommen, was rausgekommen ist. Also zum Ersten, was so, wir haben uns ja, wie also bekannt worden ist, dass der Reicher Peter die Breirosel nimmt, dieser übrigens Musiker, kommt aus der Tanzelmusik, schreibt selber oder haut selber so Stücke aus, wie es kostet ja nichts oder Musa Schokolade sind tolle Nummern, die jede Tanzelmusik gern spielt. Und den kennen es irgendwie alle in der Tanzelmusikszene, also in den kleinen Besetzungen. Und wie er dann, wie das rauskristallisiert sich hat, dass er die Breirosel kriegt und den Tonisel, das Wirtshaus in München, hat mich immer gefragt, was würdest du machen, Musikkonzept, hat er mich gefragt. Weil wir haben es ja auch geschafft in Straubing und überall an alle möglichen Volksfeste, dass wir da erfolgreich sind. Und zwar so, dass das wirklich da Kultstatus hat. Also man muss da dabei sein, du kriegst, das ist immer alles übervoll, die anderen Zelte sind leer an den Tag, wo wir spielen. Und es ist einfach absolut Kult. So. Und dann hat er gemeint, das geht auf der Wiesn auch und es war so, dass praktisch die Vorgängerwirte haben da irgendwie das nicht mehr gemacht oder haben Insolvenz gemacht oder irgendwas war da nicht mehr passt in der Familie. Und dann haben sie einen Peter das angetragen. Und der Peter war vorher auf der alten Wiesn, da wo wir eigentlich auch hinkommen, auf der alten Wiesn, wo einfach so Musik, wie wir machen, sehr hoch wertgeschätzt wird. Und wir haben, uns haben sie da jedes Jahr gefeiert. Und dann auf einmal habe ich mich dann aber in der Rolle gesehen, wie der Peter gesagt hat, also das ist wieder ein neues Konzept, ein neues Zelt, ein neuer Wirt, eine neue Muse. Es wird das Zelt von Grund auf neu gebaut. Dann haben wir gedacht, das wäre vielleicht eine Chance, dass man was bewegt auf der Wiesn, dass man von diesem Ballermann-Image ein bisschen wegkommt. Weil was zeichnet noch das Oktoberfest, ist ja vom Ansatz her ein gutes Fest. Von den Traditionen her. Also da ist der Wirte-Einzug am ersten Tag und dann ist am dritten Tag ist das, der ist ein großer Trachtenumzug, der im Fernsehen übertragen wird, wo alle möglichen Trachten aus ganz Bayern und Deutschland da kommen. Und dann ist das Platzkonzert an der Bavaria und dann werden da Holzfasseln angezapft. Und dann werden diese Brauereigespanne mit den Rössern und die Holzfasseln stehen da und alle sind festlich geschmückte Leute und die Pferde und die Zelte innen alles und überall wird so traditionell. Das macht dann deswegen, glaube ich, kommen die Leute, die spielen, am Abend spielen immer Blasmusik. Also das war, da hat es nirgends mehr Blasmusik gegeben. Auf der Wiesn hat überall noch Blasmusik gespielt. Und dann, ist das allerweil schlechter geworden, auch die Jahre. Die sind auch da ein bisschen weggegangen. Und in der Breirosel war, glaube ich, das Zeit, wo immer schon gleich die Partybands angefangen haben. Und das ist halt einfach 30 Jahre lang so gemacht worden. Also da ist erst einmal um 12 Uhr gleich Partyband angefangen, die haben bis um 4 Uhr gespielt, dann hat einmal dazwischen ein bisschen Blasmusik gegeben und auf die Nacht hat wieder Partyband gespielt. Und das waren die Leute so gewohnt. Und das ist nicht kommuniziert worden, dass hier ein das Musikprogramm hier das Image sich ändert. Also dass die Breirosel hätte werden sollen ein Bindeglied von der alten Wiesn zur normalen Wiesn. Und ausgerechnet die Breirosel, das von der Tradition her ja, weil das Zelt gibt schon 120 Jahre, das Zelt, das am längsten existiert auf der Wiesn überhaupt, seit 1901, also 121 Jahre. Aber es ist halt einfach, das Musikprogramm war so festgefahren und sie haben so viele Stammgäste, die da immer hingegangen sind, und die haben das nicht erfahren, dass einfach da, wir sind bis heute noch nicht auf der Homepage von der Breirosel drauf, weil die das einfach schlichtweg dann am Schluss in der Eile und im Allen und nach Corona und so weiter alles vergessen haben. Weil die haben Not gehabt, dass die Bedienungen und die Köche und alles Mögliche, das neue Zeltbauer, das war die so beschäftigt, dass einfach das mit der Musik, die haben einfach gemeint, wir machen das schon mit der Kapelle Menzel, weil die machen das schon, die machen ja das überall, die schaffen ja immer das Unmögliche. So, das war immer das. Und das hat uns am Anfang als Knack gebracht, weil wir auch irgendwie dann gesagt haben, ja, was liegt es eigentlich? Dann hat mein Bruder das dann analysiert, hat alle, die da uns angeschrieben haben, also alle, die auch uns komplette Hate Mails geschrieben haben und über die sozialen Netzwerke hat er alle befragt, was ist denn überhaupt los? Und in München ist es halt so, da kannst du jetzt im Vergleich mit Straubing, kannst du jetzt sagen, du pass auf, wenn der Musik nicht gefällt, dann geh halt ins nächste Zelt. Das sind 7 Zelte da, geh einfach ins nächste und passt. In München geht das nicht, weil das alle Zelte ausreserviert sind. Die Leute reservieren da für 5 Tage hintereinander, haben die Plätze für einen Haufen Geld bestellt. Und wenn die jetzt plötzlich ein neues Musikkonzept haben da, dann läuft das halt nicht. Dann sind die unzufrieden, dann sagen die, das habe ich nicht gekauft. Und ich bin auch nicht informiert worden. Die hätte man auf der Homepage informieren müssen, die hätte man dann bei der Reservierung informieren müssen, da hätte die Stadt informieren müssen und die Brauerei und der Wirt. Und das ist alles nicht gemacht worden. Da waren einmal zwar Berichterstattungen in die regionalen Zeitungen, aber die liest ja nicht einmal in Regensburg, wer die Abendzeitung oder Münchner Werk oder TZ. Da liest man vielleicht einmal Süddeutsche und da war einmal ein Bericht drin und das weiß da keiner mehr nach 2 Jahren. Also, die Leute kennen nichts dafür. Die Leute sind die Münchner Wiesenhits gewohnt gewesen und wir haben keinen einzigen Wiesen. Wir haben keine Schickeria, kein Skandal im Sperrbezirk, kein Atemlos. Kein Handy zum Himmel, keine Hölle, das haben wir alles nicht dabei gehabt, sondern wir haben halt andere Sachen dabei gehabt. Wir haben uns dann auch schon Gedanken gemacht, wir haben die Besetzung von 10 auf 17 leider aufgeblasen und haben Schlagzeuger mit dabei gehabt, Schlagzeuger und große Trommel. Wir haben uns mit den Musikkatzen zusammen da haben da eine tolle Besetzung und das war halb Musikkatzen, halb Menzel, ein bisschen Brasseranka mit dabei und vom Blechhaufen war da auch der Pessl Dominik mit dabei. Super Musiker, super Leute, menschlich alle komplett super in Ordnung und ja, aber es hat nichts gebracht oder nichts geholfen, weil mit unseren 2 Stunden modernen Programm, das reicht ja überhaupt nicht aus und auch die falschen Sachen. Wir haben halt Music Was My First Love gespielt und ABBA und Beatles und Queen, Don't Start Me Now und Bohemian Rhapsody, super Nummern, aber wenn du singst Ria, 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 da machen alle mit und dann singen 7000 Leute Ria und Hände zum Himmel und Hölle, Hölle. Aber ich kann nicht atemlos singen, also bitte, ich kann nicht Helene Fischer, das habe ich schon im Fernsehen gesagt, das mag ein nettes Mädel sein, die Helene Fischer, aber ich kann nicht Musik, das kann ich nicht machen, weil dann, ich kann es nicht und ich will es nicht machen und da mache ich mich komplett lächerlich. Also ich kann mir nicht irgendwas, einen Schuh anziehen, der mir nicht passt und meine Fans sehen das genauso. Die sagen, was macht der jetzt? Spielt der jetzt? Also das ist ja das, was ich die ganze Zeit seit 27 Jahren predige, ist, dass man das nicht braucht und jetzt auf einmal würde ich es machen, da würde ich mich komplett und meine ganze Musik verleugnen. Das war das Problem, aber wir haben dann sehr schnell reagiert, weil wir natürlich, die Leute haben wir natürlich auch Leute da, die dann, ich kann ja die Leute nicht den Musikstil oder meine Meinung aufzwingen, sondern die müssen von selber kommen. Wir haben das immer schon so gemacht. Also wir haben nie irgendwie da jetzt das gesagt, das ist nur das einzig Wahre, sondern wir haben reagiert und haben dann, habe ich meine Freunde angerufen von Erwin und Jägfossen in Ringsburg, Top Party Band und die Gipfelstürme. Und die haben dann zu Hilfe geeilt und haben dann das Abendprogramm übernommen ab 19 Uhr, also ab 20 Uhr dann, ne, bis zum Ende. Und das, so haben wir das auch kommuniziert, dass dann die Brauerei das nicht unsere Band vor die Nase sitzt und uns rauswirft, sondern wir haben gemeinsam das so entschieden und haben dann die Bands geholt. Und dann haben wir bis um 4 Uhr ungefähr, von 12 Uhr bis um 4 Uhr, beste Blasmusik machen können. Und ab 4 Uhr, 5 Uhr haben wir schon ein bisschen unsere Party-Hits mit eingestreut. Und am Abend ist dann abgegangen, wie eh und je auf der Wiesn, mit allen möglichen Wiesn-Hits und fertig. Und im Endeffekt waren alle glücklich und wir haben dann auch durch diese Aufmerksamkeit einen riesen Zuspruch gekriegt von allen Kollegen, Musikerkollegen und von allen Leuten und Förderern, Unterstützern und auch von Leuten, die uns am Anfang verurteilt haben. Die haben dann gesehen, wie wir uns einstressen und dass wir es trotzdem versuchen, dass alles gut wird. Die haben uns dann auch sehr gelobt und im Endeffekt haben wir als, sage ich mal, vom Shitstorm in einen Lovestorm und im Endeffekt als glücklich und zufrieden und als Sieger rausgegangen aus der Geschichte. Aber frage nicht, was das für ein Gefühlsachterbahn war.
Das glaube ich. Du warst ja auch bei Schiffkos Podcast und da hast du mal gesagt, egal wo ihr spielt, es ist immer gute Laune. Wie ist es dann im ersten Moment, irgendwo zu stehen, wo ihr merkt, scheiße, das klappt gerade nicht? Wie geht man damit um?
Also wir haben natürlich da auch diskutiert. Also wie gesagt, das ist so richtig scheiße. Es ist ja noch dazu gekommen, dass es weder schlecht war und die Leute waren irgendwie so komisch dann auch. Und dann die Anlage war nicht laut genug. Also wir haben ja nicht durchgekommen. Wir haben uns da die ersten 3 Tage komplett aufgearbeitet in der Breirasel. Jeder hat gespielt so laut, wie man nur irgend spielen kann. Fortissimo die ganze Zeit. Also es war komplett Hölle eigentlich. Ne? Und dann haben wir es gerade noch irgendwie geschafft. Aber am Schluss wollen die Leute natürlich Angels haben von Robbie Williams oder wie auch immer. Ich kenne das gar nicht so richtig. Und die haben halt das so gewohnt gewesen, haben sie am Schluss halt am Pfiffe gegeben und dann haben sie gesagt, ja, boah, also wie schafft man das? Wir haben dann unsere Partyrunden, die haben wir dann 3-mal wiederholt an dem einen Tag, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Also irgendwie. Und das ist natürlich schon bitter gewesen und weißt dann, oder dass einmal, dass die Leute zur Bühne kommen und sagen, ja, was ist denn da, macht's halt das und wieso spielt ihr nicht Johnny Depp oder irgendwas oder Cordula Grün oder was sie als gewünscht haben. Und dann sage ich, ja, du, tut mir leid, also wieso habt ihr das nicht? Das kann doch gar nicht sein. Aber weil ich bin es nicht gewohnt gewesen, dass wir hier als Dienstleister fungieren, also und komplett nur Wünsche erfüllen von sondern normalerweise kommen die Leute zu uns, weil sie zu uns wollen. Das war der Unterschied. Also wir haben hier 17 Tage, 10 Stunden gespielt, aber das ist, da bist du auf der Wiesn, bist du dazu da als Musiker, dass man die Leute in gute Trinklaune versetzt und das ist ein Punkt. Und das war halt einmal anders. Also ich glaube, das internationale Publikum war es nicht einmal, weil die haben sich dann gut, denen hat das auch gefallen, die haben ja froh, dass sie überhaupt da sein dürfen und feiern mit uns. Da kommt einmal ein Amerikaner, der will einmal einen bayerischen Defiliermarsch dirigieren und so. Und die haben sich super gefreut. Also das war nicht das Problem, glaube ich. Aber diese alteingesessenen Stammgäste von der Breirosel, die halt einfach das 30er gewohnt waren, dass hier das und das gespielt wird, das war das Problem. Und da, wie gesagt, da ist uns schlecht gegangen erst einmal, aber wir haben so zusammengehalten, weil wir gesagt haben, wir schaffen das jetzt irgendwie. Wir haben sofort reagiert und haben auch nochmal neue Stücke ausgeräumt und haben noch in der Nacht arrangiert und Noten geschrieben und ausgedruckt. Ich habe ein komplettes Büro dabei gehabt, meinen Drucker, meinen eigenen Drucker dabei gehabt, weil man dachte, ich verlasse mich auf das nicht. Und haben wir dann sofort dann, keine Ahnung, am Sonntag ist da gleich mal Gay Sunday, die größte Schwulen-Community Münchens. Da mit denen haben wir aber auch keine Probleme gehabt, weil wir haben dann gleich einmal YMCA ausgepackt, das wir gespielt haben. Also da habe ich dann festgestellt, ich muss das singen, weil es kein anderer singen kann oder so. Und dann haben wir halt, das hat aber hingehaut. Also wir haben uns wirklich eingestresst, dass das alles zum Guten wendet und haben zusammengehalten immer in der Musik. Also ein Zusammenhalt, wie ich es bisher noch nicht gekannt habe, hat sich da jetzt da herauskristallisiert und das hat uns auch gestärkt in unserem Tun und dass dann auf die Nacht dann wir abgelöst werden, waren wir dann todfroh und auch todmüde dann, weil acht Stunden spielen, dann bist du durch und das haben wir uns selber ein bisschen überschätzt oder verschätzt, dass das so brutal wird da drum. Also es war jetzt nicht so, dass da ein Pfeifkonzert ist. So war es nicht. Oder da jetzt da minutenlange Buh-Rufe, Buh-Orgie. Man, es ist natürlich schon so, wenn einer anfängt, dass dann andere gleich mit einsteigen oder so. Aber man hat halt gemerkt am Schluss, dass die, wo dann hätte Angels gespielt gehört und das haben halt wir nicht gehabt und so, ne? Also wir haben halt dann, keine Ahnung, My Way habe ich gemacht und so. Und wie gesagt, das war Gott sei Dank bloß der Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag. Also die 4 Tage haben wir noch ertragen und ausgehalten mit absoluter Kraftanstrengung und dann haben wir einen Aufruf gestartet an alle Blasmusik-Fans, dass uns da kommen mögen und uns unterstützen in unserem Vorhaben. Und das ist dann auch erfüllt worden, die waren dann alle da, weißt du? Also das ist dann auch ein bisschen leichter gewesen, das Ganze. Den Post haben wir da wieder rausnehmen müssen, weil mein Bruder, der hat dann geschrieben, Generalmobil machen alle Musiker und dann hat es gleich geheißen von der Pressestelle, das ist Kriegsvokabular, das dürfen wir ja nicht verwenden, weil die legen alles auf die Goldwaage. Dann sage ich, ja, ist halt ein musikalischer Krieg. Ja, um Gottes Willen, dass das raus. Die haben immer Angst gehabt, dass das jetzt in München ist, mit alles ist das so politisch. Und also ich habe da nichts Politisches, Inkorrektes feststellen können. Also, weil wir sind alle friedliebende Leute und wir wollen einfach Musik machen und Spaß haben. Also, ja, aber das wird halt immer alles so hoch gewertet. Also, das war ein bisschen anders als alles andere, was man sich vorstellen kann.
Die Zeiten, oder glaubst du, dass. Nee, muss anders anfangen. Also, Instagram und so hat euch ja dadurch geholfen, dass ihr diese Aufrufe machen konntet.
Ja.
Aber ich stelle ja auch immer fest, dass in den letzten Jahren gerade durch Social Media überhaupt erstmal Leute so laut werden, so Kritiker, das gab es ja früher nicht. Also früher wärst du halt in das Zelt, hast dir gedacht, gell, ist nicht meine Musik, hast dich vielleicht beschwert, fändest du scheiße, aber du kannst das ja nicht kommunizieren. Jetzt haust du es halt irgendwie anonym vielleicht noch ins Internet und dann wird es ja erst groß. Ändert das irgendwie schon seit Jahren so ein bisschen auch euer Auftreten, dass man eigentlich permanent irgendwie, entweder wird man gefilmt oder man ist viel schneller in der Beurteilung? Oder ist das euch eigentlich bis jetzt egal gewesen?
Also das ist mir, also man kann sich dadurch ein bisschen selber reflektieren, weil wenn du mal das dann auf Video siehst und hast da mal, was weiß ich was, also ich das ist einmal geändert, dass ich auf jeden Fall den Alkoholkonsum einmal ein bisschen mit bedacht oder vorsichtiger da bin, weil ich festgestellt habe, also wenn ich gesoffen habe und dann, ich kann jetzt zwar noch spülen, also ich meine, ich saufe mir jetzt nicht weg, aber man kann so mit Bier kann man schon noch, mit ein paar halbe Bier kannst du noch, kann ich das alles noch spülen, aber singen geht nicht mehr. Singen ist dann auf einmal, fall ich da ab. Und dann hört sich das so wie so Hooligan-Horde. Und das muss man dann, also das ist mir dann aufgefallen. Also das habe ich dann gesehen, dass man da ein bisschen, und wie manches dann oft klingt, dann hilft uns schon, dass man dann ein bisschen schaut, passt auf, Mann. Also das wird alles mit gefilmt und wird am nächsten Tag ist das in YouTube drin oder auf irgendwelche Instagram und Facebook Sachen. Aber es kann nicht sein, sagen wir mal so, dass irgendein Turi oder irgendeine 17-jährige Schülerin aus von mir aus Leipzig da so ein komplettes Bierzelt schlecht macht, weil es irgendeinen Kommentar loslässt und weil der so ein Hasskommentar ist, wo sich dann andere draufstürzt und das zum Shitstorm wird. Also das, man muss das Ganze ist Fluch und Segen natürlich, aber man muss das halt auch analysieren und sich vielleicht selber ein Bild machen und das kritisch alles betrachten. Also ich meine, weil es wird auch so viel Scheiß. Also ich meine, ich habe noch eine Gastwirtschaft, da sind dann auch irgendwie so Bewertungen drin, wo du sagst, der kann hier nicht gewesen sein, weil er schreibt, die Gnocchi sind scheiße, wir haben keine Gnocchi und nie drauf gehabt. Und auf Englisch. Und dann kommt, am Tag später kommt eine Werbung, wir kümmern uns, also auch auf Englisch, um ihre schlechten Bewertungen. Weißt, so zeigt, also das muss man immer sehen, ist das, oder was bewertet der noch alles? Also man sieht es ja immer als Chance, weil vielleicht hat er der Kunde oder der Gast oder der User, der Internet-User auch recht. Also darum muss man ja, wir wären nicht draufgekommen, wenn mein Bruder nicht diese Bewertungen alle analysiert hätte. Wenn man vielleicht nur 2 Tage länger braucht, um zu reagieren. Weißt du, weil der hat gesagt, also ich war jetzt vorgestern, gestern und heute da und mir hat es nicht gefallen. Dann schreibt mein Bruder und morgen komme ich wieder. Sagt er, ja, warum kommst du denn wieder? Geh halt woanders hin, oder wenn es dir nicht gefällt bei uns. Er sagte, es geht nicht, ich habe für 5 Tage eine Reservierung. Dann hat es erst einmal geschalten, ach, stopp mal, ja, die Leute, die kennen ja nirgends anders hin, weil die haben eine Reservierung und bezahlt dafür. Und dann hat er gesagt, wir müssen jetzt reagieren. Also man muss schauen, wenn er so, wenn diese ganzen Kommentare sind, man muss die mit Hirn und mit kritischem Geist lesen und analysieren, dann kann man vielleicht was einen Nutzen draus ziehen und das, und da hat man sich schon ein bisschen, hat sich das vielleicht ein bisschen verändert, aber nichtsdestoweniger trotz, wir werden jetzt zum Beispiel wahrscheinlich jetzt schon mal reinhauen, nächste Auftritt, Samstag, Sonntag, die schlechteste Blaskapelle der Wiesn spielt auf zum Kirchweih Sonntag und Kirchweih Samstag. Vorsicht, Doppelpunkt Blasmusik. Hat er mir jetzt vorstellen.
Okay.
Ja. Nehmen wir uns ein bisschen selber auf die Schippe. Achtung, bitte, seid gewarnt, hier gibt es Blasmusik. Gell? Also bitte Obacht. Also kommen wir, und das nutzen wir dann wieder aus. Wird vielleicht wieder ein bisschen, wird wieder vielleicht ein bisschen so Diskussionen geben, aber es, mei, ich sage einmal so, die Leute, die, es gibt immer Leute, die Blätter herin. Zu allem, die haben wir wurscht dann, aber wenn einer eine berechtigte Kritik anbringt, dann interessiert mich das auch. Vielleicht hat er ja recht und vielleicht kann man da was draus lernen und einen Nutzen draus ziehen und irgendwas, um das besser zu machen. So.
So wie das ja klingt, seid ihr relativ gestärkt daraus und marketingtechnisch war es bestimmt jetzt auch nicht das Schlechteste für euch, vor allem, wenn ihr das jetzt so rumdreht. Ich habe, als ich das gelesen habe, ich habe ja auch nur so die Artikel so ein bisschen mitbekommen, dann dachte ich mir, ja, okay, also warum gehe ich aufs Oktoberfest, wenn ich eigentlich sowas blöd finde? Und dann habe ich mich mit jemand anderem unterhalten, der eigentlich auch tief in der Blasmusik ist, und er sagt, er findet die Diskussion ist sogar ein bisschen schädlich für die Blasmusik, und zwar eher für die, die von außen drauf blicken, weil das so die Blasmusik doch wieder in so eine alte Schublade schiebt. Also so dieses, wir wollen aber nicht weg von der Tradition. Glaubst du, dass das der Blasmusik jetzt so ein bisschen auch schaden kann? Also von außen drauf geblickt, nicht mal von innen raus?
Ich sage einmal so, Leute, die wo vorher schon keine Blasmusik gemacht haben, die werden jetzt auf diese Aktion auch nicht zum Blasmusik-Fan werden. Aber die Aufmerksamkeit ist jetzt zumindest einmal da und dann kann ja jeder selber das ausnutzen vielleicht und was draus machen. Weil das hat jetzt einmal vielleicht nicht geschaut, dass er einmal an so einen Schlag tut und die Leute mal ein bisschen wach werden und sagen, vielleicht, was wollen wir jetzt eigentlich jetzt nochmal am Beispiel Oktoberfest machen, soll man die komplett in Blasmusiken aus dem Zelt raus tun, tut man einen DJ rein, tut man alles abdunkeln, hat man Disco-Blitzer rein, machen wir es wie auf der Cannstatter Wasen vielleicht, wo überhaupt keine Blasmusik oder kaum mehr gespielt wird oder so, oder wo wollen wir eigentlich hin? Oder wollen wir sagen, machen wir das, wenn wir dieses schöne, warum gehen die Leute aufs Oktoberfest? Dann brauchen wir das Ganze. Dann brauchen wir kein Bavaria-Platzkonzert, kein Trachtenumzug, keine Holzfässer, keine Wirteinzug und das ganze Trachten. Und plötzlich brauchen wir alles nicht mehr. Dann haben wir einen DJ auf, dann haben wir es weg. Warum ziehen die Leute Tracht an, aber wollen die Musik nicht hören? Das ist wie wenn ich jetzt nach New Orleans fahre, ins Jazzfest, und will aber kein Jazz hören, sondern will Ballermann-Musik hören. Oder das sind die Leute, oder ein schlechtes Beispiel, vielleicht nach Nashville Country Festival und alle ziehen sie so Country-mäßig an und tanzen auch Square Dance und Zeug und dann möchte ich doch auch das hören, was die Leute da dort machen, oder Folkmusikfestival, oder wenn ich zu den Highland Games fahre, nach Schottland oder so, dann möchte ich auch die Piper hören und nicht geh mal Bier holen, du bist schon wieder scheiße oder so. Oder, weißt du, man ist ja als kulturinteressierter Mensch, Also ich bin jetzt einer, ich bin nach Italien gefahren, da ist ich doch keine Currywurst. Sondern da möchte ich doch das sehen, was die Leute, da will ich doch, oder nach Südtirol, da will ich Spinatknödel haben und Schlutzkrapfen, weil ich das nirgends so gut kriege wie da. Und weißt, und das, wie es einfach zusammenbeißt. Also das, also ich glaube nicht, dass die Blasmusik dadurch einen Schaden hat, sondern wir haben jetzt gerade die Aufmerksamkeit da und die Preußen, die ich kenne, meine preußischen Freunde, die sagen, sag mal in Bayern, was ist denn jetzt überhaupt los? Was treibt ihr da? Also, wir haben von Dresden, hat mich angerufen und gesagt, was ist denn los bei euch? Warum ist jetzt plötzlich in einem bayerischen Volksfest, dass jetzt da Blasmusik so einen Skandal auslösen kann? Das verstehe ich gerade gar nicht. Oder das ist doch klar, wenn du jetzt Oktoberfest fährst, dass da eine Blasmusik spielt in Bierzeit. Das ist doch klar, sagen die. Ja, ich sage, anscheinend ist das nicht klar. Also ich sage einmal, man muss das umdrehen, den Spieß. Also ich meine, man kann natürlich sagen, es wird immer Leute sagen, das ist schlecht für Blasmusik, aber man muss das umdrehen. Man muss dann sagen, gerade jetzt erst recht. Man muss dann sagen, für manche Leute taugt vielleicht so eine Partymusik. Für manche Leute. Aber wenn es gut werden soll, dann brauchst du Blasmusik. Weil das ist das Schöne, das ist das Mütliche. Und das heißt ja nicht, dass man das spießig macht, sondern das kann man ja auch frisch machen. Wenn es die junge Leute spielen und haben Spaß dabei, dann ist mir das lieber wie irgendeine so abgetakelte Partyband, die das schon 30 Jahre spielen und spielen das mehr scheiße als gut. Also wenn jetzt dann reingehe, tut mir leid, dass ich es jetzt sagen muss, dass in manche Zelte kommst rein, die wo ewig Blasmusik machen und jetzt müssen sie auf abends auf einmal so ösi Hits spielen, Ula Palu und so, und dann haben sie ihre Keyboards dabei, ganz kreislich eingestellt. Also das hat gelungen, weil wenn du einen Nagel in eine Kreissäge reinwirfst, also so scharfe Dinger, denkst du, ja, gibt's denn das? Wieso machen die das? Das ist doch kreislich, das können die nicht. Aber die müssen es machen, weil so die Brauerei, die Wirte so wollen. So, ich lass doch die Leute, lass mich machen, alle sind glücklich. Oder du holst gleich eine gescheite Band, die das richtig machen. Also ich sag, es gibt keine gute und keine schlechte Musik, es gibt nur gut gemachte und schlecht gemachte Musik und auf jede Weise ist eine Musik toll, wenn es gut gespielt ist. Und der Blasmusik wird nichts geschehen, wenn das gut gemacht ist und wenn es mit Überzeugung gespielt ist. Und dann gewinnt man auch Leute dazu und oft auch mal Leute, die gar nicht so aus der Szene sind, weil sie sehen, das ist authentisch. So erleben es wir täglich, wenn wir spielen. Wir haben ganz viele Fans, die sagen, mit Blasmusik kann ich eigentlich nichts anfangen, aber wenn ich euch zusehe, wie ihr das macht, das finden wir ganz toll und unsere Kinder auch und wir kommen wieder. Das sind so Sachen, die ich höre ganz oft und sehr gern.
Ich habe mehrere Fragen. Warum machen andere Gruppen das auf der Wiesn nicht so wie ihr und sagen, okay, wir sind uns treu, sondern verbiegen sich so halb?
Du musst eins sagen, meistens sind es Gruppen, die extra für die Wiesn zusammengestellt worden sind, dann wird angestellt und die Aufgabe ist, möglichst viel Bier in den Gast reinzubringen, mit welchen Mitteln auch immer. Das sind keine Gruppen, die sagen, also die Leute gehen nicht wegen der Musik auf die Wiesn. Weil du, wenn du jetzt einmal Leute fragst du mal in deinem Bekanntenkreis, und wie war es auf der Wiesn? Da wirst du hören, mein Gott, ja, wir waren im Zug, dann haben wir schon im Zug schon Bier getrunken und dann haben sie uns aus in die U-Bahn gequetscht, dann sind wir ins Bierzelt rein, um Gottes Willen, alles voll, da haben wir gerade noch irgendwo einen Platz gekriegt und dann Bier und dann ist das so stark, das Bier, weil das extra stark gemacht wird, warum auch immer. Und dann fragst und dann sind wir noch ins Weinzelt und dann, um Gottes Willen, und dann Fischsemmel und in die U-Bahn wieder rein und dann sagst du, und mit Musik, was war für Musik? Wieso Musik? Welche Musik? Keine Ahnung, was da für Musik gespielt hat. Hat da Musik gespielt? Es ist uninteressant. Es ist auf der Wiesn wurscht, was für Musik spielt. Und vielleicht nimmt sie die Musik auch da ein bisschen wichtig, zu wichtig. Oder ich weiß jetzt, es ist ja gar nichts passiert. Wir haben niemanden geschädigt. Oder es geht um ein Volksfest, um ein ganz normales, stinknormales Volksfest, um das größte Volksfest der Welt. Okay, aber weißt du, warum soll man da nicht einfach eine Blasmusik machen? Und diese Gruppen, wie du sagst, also die Leute gehen nicht ins Zelt wegen irgendwelcher Gruppen, es ist die Leute egal, welche Gruppe das drin spielt, die Leute wollen da halt, sind es gewohnt, dass halt die Partymusik hören und weil das halt einfach schon so lang eingeführt ist und so lange Tradition ist. Wer das ist, das sind oft Gruppen, die haben privat gar keine Auftritte außerhalb vom Oktoberfest. So war es ja bei uns auch, wir haben ja auch uns ja so erweitert, auf 17 Mann, aber wir werden da vielleicht irgendwas machen noch mit dem Haufen, weil der zu gut ist, als dass man den jetzt in Vergessenheit geraten lässt. Aber du verstehst mich, die Musik ist da gar nicht so wichtig da drum am Oktoberfest, sondern es ist hauptsächlich, dass da irgendwie oben die Leute mitsingen und mitgrölen können.
Ja, aber ich frage mich trotzdem, warum macht man das dann als Musiker? Also bei euch ist es ja noch okay, ihr seid noch eine Gruppe quasi. Aber es die sich neu gründen, warum macht man das, dass man dann A, weiß, eigentlich ist es völlig egal, was wir tun, und B, weiß, wir verbiegen uns ab einem Moment und machen irgendwas, was ich eigentlich gar nicht machen will.
Also das Geld kann es nicht sein, weil bezahlt ist sehr schlecht, das Oktoberfest. Es ist vielleicht das Erlebnis, dass man da 16 Tage um ist, oder 17 Tage waren es heuer, und man ist mit Freunden beieinander und macht da Musik und erlebt das ganze Flair, hat schon was Besonderes auch. Also der ganze, was weiß ich, ob es da Fischbraten bei der Fischerfroni oder ob es Händeln gibt und so weiter und Zuckerwatte und alles. Also das ist irgendwie, und geröstete Mandeln und die Karussell. Es ist einfach einmal 14 Tage Auszeit und du brauchst kein, nicht aufbauen, nicht abbauen. Es ist, steht alles da, die Anlage ist eingestellt, du gehst rauf, du bist lang, wenn du eine Viertelstunde vorher da bist unter Umständen. Und dann machst du mit deinen Freunden Musik und abends wird vielleicht noch fortgegangen oder wird sie noch zusammengehackt und so. Und ich glaube, deswegen, wieso geht dann eine Bedienung auf? Gut, eine Bedienung verdient mehr wie der Musiker auf der Wiesn mit dem Trinkgeld und so weiter. Ne? Aber die lieben das auch, weil sie halt einfach da miteinander beieinander sind und haben da 16 Tage vielleicht eine schöne Zeit und die feiern das auch und machen das gern. Ist was Besonderes, muss man schon sagen. Und vielleicht muss man eben diese Eigenarten, diese Alleinstellungsmerkmale, die das Oktoberfest hat, stärker herausstellen, dass das einfach so ein tolles Fest ist mit den tollen bayerischen Trachten und der Musik und alles, damit man sich da ein bisschen abhebt von anderen Volksfesten, weil das ist ja doch die Mutter aller Volksfeste. Ich meine, es gibt in 65 Ländern der Welt der Oktoberfest. Und in München ist das Original. Hier könnte man zeigen, so machen wir es. Und da gehört noch viel mehr Tradition hin, weil das ist ja das, was uns ja unterscheidet von den anderen Volksfesten. Und darum kommen ja die internationalen Gäste, weil sie die Trachten singen wollen und die Blaskapellen singen wollen. Das sind nicht die internationalen Gäste, die das Problem sind. Sondern es ist die Leitung und die Führung und die vielleicht auch der Staat, das, wo das noch stärker unterstützen muss, um einfach Identität der Tradition hier auf der Wiesn zu bewahren. Und das sind sie, würde ich sagen, die schirmt das alles ab auf die alte Wiesn und damit ist der Fall für die erledigt. Das finde ich ein wenig schlecht. Die alte Wiesn liebe ich und ist ja gut, aber das ist, finde ich, keine Lösung, sondern man sollte vielleicht der Breirosl oder zumindest ein Zelt einmal die Chance geben, am Anfang zu wagen, um das wieder ein bisschen zu den Ursprüngen des Oktoberfests zurückzuführen, weil es ja irgendwie einfach die Hochzeit war vom Ludwig I. mit der Theresia von Sachsen und so weiter. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verrät. Und das war einfach ein Volksfest mit Pferderennen früher und die Leute sind da alle hingegangen und haben die bayerische Kultur hochleben lassen. Und ich frage mich, was ist an der bayerischen Kultur, wenn sie alle mit ihren aufgespritzten Lippen und Huppen und dann bestellen sie 6 Liter Champagnerflaschen und haben von nichts eine Ahnung von der bayerischen Kultur, was das überhaupt für ein Fest ist und besaufen sie bloß, weil es alles wichtig ist und weil es saufen sie ins komplette Koma und wissen gar nicht, was das Oktoberfest für ein Fest ist eigentlich, wo das herkommt von der Tradition her. Also ich will da kein Spaßbremse sein, aber und ich trinke und ich gehe auch gern fort, isse und trinke gern alles, aber halt in Maßen und mit Hirn. Und so finde ich, kann man sich das ganz gut vorstellen und das viel besser genießen, wenn man das bisschen das Hintergrundwissen hat. So geht es mir. Also ich bin Mensch, der kulturell einfach interessiert ist.
Was würdest du, wenn dich jetzt jemand fragen würde, gern noch anders machen an der Wiesn? Also wo würdest du noch mehr bayerische Kultur gern haben?
Ja, zum Beispiel, also, Also außer der Wiesn, meinst du? Mm-mm. Oder auf der Wiesn?
Auf der Wiesn, weil du ja jetzt gesagt hast, okay, man könnte ja mit so einem Zelt anfangen, aber da gäbe es noch mehr. Was?
Naja, dass man also wirklich das wieder so macht mit den Blaskapellen, weil das ist dann doch, das war das einzige Volksfest, die sie kennen überhaupt, wo der Blasmusik spielt. Den ganzen Tag und abends auch. Abends haben die zwei Schlager gespielt und haben da mit, dann war da noch ein Gitarrist dabei oder E-Bass, aber immer Blasmusik. Siehe Augustinerzeit. Da sitzen die 20 Mann Blasmusik bis am Abend um 10:30 dran. Dann wird dazwischen zwei Schlager gespielt. Das gibt es nirgends. Und das ist dazwischen, weil dann kennen die zum Beispiel einmal um 10 Uhr auf die Nacht, hauen die nochmal einen super gemütlichen Marsch rein, mit Prosit und so weiter. Das ist halt was anderes, ob du den bayerischen Defiliermarsch und das Prosit mit 20 Mann Blasmusik spielst, als wenn du es mit der E-Gitarre spielst. Das ist einfach, das ist das Oktoberfest. Weißt, dann brauchst du keinen Ochsengrillen und keine Enten und keine Gänse und keine Händeln und keine Sau am Spieß machen, sondern dann mache ich halt Pizza und tue ein Schnitzel hin und Spaghetti und eine Currywurst und einen Döner und fertig. Aber was, das ist dann das nicht, was die Leute wollen, weißt du schon. Vielleicht, und darum gingen vielleicht viele Leute nicht mehr hin, weil wenn es vielleicht ein bisschen traditioneller war, wenn du sagst, wow, da musst du hin, da wird der Ochs am Spieß brauen und da gibt es halt einen super Steckerlfisch, wie es nirgends gibt und die Leute sind in den schönen Trachten da. Wieso fahren die Leute nach Österreich und nach Salzkammergut und nach Südtirol und nach Oberbayern in Urlaub? Die fahren doch nicht hin, welchem Fastfood oder irgendwas, die fahren, weil die Berg zu schießen und Heise zu schießen und die Breich zu schießen und bei der Volksmusik dazu vom Live hören. Also das muss man bloß interessant machen und der Volksmusik scheiß gehen. Und dann, wie gesagt, also ich sage jetzt ja nicht, dass es einen ganzen Tag sein muss. Also ich verstehe das auf die Nacht, dass die Leute wollen, was zum Mitsingen haben. Sollen sie auch haben. Aber dass man das gleich grundsätzlich so verreist oder was weiß ich, was das, verstehe ich nicht. Und vielleicht muss man da jetzt mal wieder ansetzen und sagen, unterm Tag machen wir das so. Und dann gibt es halt einfach schöne Konzerte mit Blasmusik, gibt es ja tolle Musik. Da kannst du ja Ouvertüren, Operetten, bis zum Rock, Balladen, alles spielen mit Blasmusik. Und wieso soll es das da nicht gehen? Also,
ja. Wäre nicht vielleicht auch zwei Bühnen denkbar? Auf der einen Seite Blasmusik und auf der anderen Seite Band, die sich immer mal abwechselt?
Ja, aber nein, die haben da schon Platz oder so. Das muss man halt dann mischen, so wird es ja meistens gemacht. Und, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass schon wieder der Stellenwert so ein bisschen verrückt ist oder sich verschoben hat. Und die Leute müssen sich vielleicht also mal wieder ja, dem bewusst werden, aber zwei Bühnen, ja, oder schäbe als wenn tanzt werdet, aber das kostet natürlich am Oktoberfest. Auf der alten Wiesn ist halt überall noch ein Tanzpodium zum Beispiel. Das ist natürlich nur die Steigerung. Also das finde ich super und wird wahrscheinlich auf der größten Wiesn nicht umsetzbar sein, weil es auf die Volksfeste eine gibt. Mei, aber ich sage jetzt einmal, eine ausgelassene bayerische, gemütliche Stimmung. Deswegen gehe ich doch in Bayern in ein Bierzelt eigentlich. Das ist doch das, wir haben es ja wenigstens. Wir haben ja, das ist ja nicht so, wir haben ja eine riesen Blasmusikkultur und Tradition da. Wieso verleugnet man sie selber, indem dass man es nicht zutraut oder irgendwie, das kann man doch einmal probieren, das ist das, was ich mache mit der Kapelle Menzel. Ich sage halt, wenn du bei der Mama bist und gibt es ein, ich weiß nicht, was so ein typisches Aschaffenburger Gericht ist, aber wenn es ein Rippel gibt mit Kraut, dann trinkst du auch nicht einen Caipirinha oder
ja,
so.
Nicht. Ne?
Sondern dann möchtest du am liebsten von der Brauerei vor Ort oder es gibt irgendeinen schönen Wein dazu. Und da hocke ich mich auch nicht. Da gehe ich auch nicht mit der Rapperhosen und mit dem Kappel verkehrt rum und mit der, ist irgendwie, weißt du das ja, wenn das ein Weinfest ist, das ist doch auch was Tolles, oder? Wenn man da hingeht und das muss ein bisschen stimmig sein und fühlt man sich gut und wenn man die Tracht, wo wir haben, das was ich habe, ist ja keine Wegwerftracht, sondern ist alles handgemachte Sachen, das ist ja ein ganz besonderes Gefühl, wenn du mal einen handgestrickten Socken, der nicht aus Schurwolle ist, sondern aus Baumwollgarn, der sich ganz schön anschmiegt und ist absolut hat hinten noch das Muster drin, wo das Wadl so auseinandergeht, da ist so viel Detailsachen drin und das kostet alles einen Haufen Geld, aber du hast ein bisschen Wertschätzung, man achtet das auch ein bisschen besser. Man sollte vielleicht mit bewusster einfach leben und ein bisschen langsamer leben und dann erkennt man vielleicht ein paar so Kleinigkeiten wieder oder so Details wieder im Leben, die das Leben ausmachen und das Leben lebenswert machen und die ein bisschen das Leben interessant machen, weil wir fahren alle so und wir sollen in die Arbeit gehen und auf Nacht sollen wir den Fernseher einschalten und das Internet und sollen alles glauben, was da drin steht und sollen konsumieren und das Mal halten. Und am nächsten Tag sollen wir wieder in die Arbeit gehen. Aber irgendwie haben wir, glaube ich, den Blick ein wenig verloren für besondere Leute und besondere Menschen, die irgendwas besonders machen. Und vielleicht muss man sich dem einmal wieder stellen und Bewusstsein ins Bewusstsein rücken und das einmal aufsaugen. Ich glaube, dass wenn du mal bei einem Bergbahn vor der Alm heraustagst und trinkst und isst von dem ein Butterbrot mit von seinem selber gemachten Brot und seinem Butter und schaust die Kühe zu und denkst dir, was brauchst du eigentlich? Weißt schon, brauchen wir immer Vollgas, immer Beschallung. Die Leute gehen ins Bierzelt sofort am Tisch auf und stehen 5 Stunden auf der Bank um. Wieso sitzt ihr euch noch nicht hin, sage ich? Sitzt euch alle mal hier in Gottes Namen, das gibt's doch nicht. Also weißt du, was ist denn das? Da brauche ich gar keine Bank mehr rein. Die wollen bloß noch stehen, also da macht es halt gleich, die lässt die Biermenge raus, alles dunkel, DJ, fertig. Also das, da denke ich mir, das ist, glaube ich, aber nicht altersmäßig bedingt, sondern so war ich schon mit 16.
Bist du da rausgefallen damals, mit 16?
Ja, damals war es noch so. Da hat man sich. Also damals, wenn du da hast, da war die Lederhosen zum Beispiel eher so auflehnend zu meiner Zeit. Also da war es praktisch, wenn es dein Abiturzeugnis mit dem Opa seiner Lederhosen und mit seinen abgefuckten Trachtenjacke entgegengenommen hast, das war der Watschen für einen Lehrer. So ungefähr, fuck you, ich gehe nicht mit einem Anzug mit Krawatten, sondern ich gehe mit meiner Lederwix. Verstehst du? Und heute ist es so, dass sie die Kids, die sind im Dirndl und dann sie ihre haben Kapelle Josef Menzel drin und holen da ihr Zeugnis ab im Lautsprecher. Das ist das andere wieder. Also das ist das Aufmüpfige ein bisschen, diese Biermüsselblasen-Effekt, der Wollstoffverl, das war immer ein bisschen Revoluzzer in Tracht. Nein, wie soll ich nicht sagen? Und mir hat das gefallen, dass ich mit dem Trachtenjanker bin in den Disco gegangen. Und zwar mit so einem abgefuckten Trachtenjanker. Weil mir das gefallen hat. Und habe mein Weißbier getrunken, alle haben irgendwie Champagner, Cocktails, Kir Royal und was weiß ich was gesoffen. Und ich habe mein Weizen getrunken. Und dann kommt dann einer Mädel, der sagt, du bist ja cool. Stellst du dich her mit dem Trachtenjanker und saufst ein Weißbier. Und so, ja, was soll ich denn sonst trinken? Ich saft da jetzt nicht so also irgendein Zeug, wo ich so brennen kriege. Und das haben die schon wieder irgendwie lässig gefunden, weißt? Und ich glaube, da gibt es mehrere. Da bin ich nicht allein. Aber ich war mit 15 und 16 Jahren war ich schon so, da haben wir echt die alten Platten noch gehört und haben uns zusammen gehabt, haben uns ein Holzfassel geholt von der Brauerei Ozeft, haben uns in die alten Stormaß gekriegt, das eingeschenkt. Und das hat uns irgendwie gefallen, einfach diese Lebensart. Und das war nicht aufgesetzt, sondern und das hat sich dann in der Musik niedergeschlagen. Und ja, nichtsdestoweniger trotzdem nebenbei noch eine andere Musikrichtung gemacht. Ich habe mit dem Saxophon in einer Rockabilly-Band gespielt und das hat mir auch gefallen. Und habe Big Band gemacht und eine Soul-Band, Soulflash hat das geheißen. Das haben wir Blues Brothers und Sam and Dave und Wilson Pickett und alles Mögliche gespielt, also und Otis Redding. Das hat mir auch gefallen. Also ich mag auch jede Art von Musik in alle Richtungen. Hauptsache, dass handgemacht ist. Das ist mir wichtig, dass ich höre, ist das Musik handgemacht. Weißt schon, ist das, egal ob das jetzt Rock ist oder Jazz oder Volksmusik, ich möchte hören, dass da Leute musizieren.
Du hast gerade so schön gesagt, dir hat einfach die Lebensart schon immer gefallen, das Gemütliche, das Zusammensetzen. Glaubst du, dass das mit ein Punkt ist, dass es das eigentlich so gar nicht mehr gibt? Also zumindest in der Jugendgeneration. Also es ist ja nur noch auf dem Handy irgendwie rumgedattelt, man kommuniziert nicht mehr miteinander, man setzt sich da irgendwie nicht mehr hin und an den Tisch, trinkt was und unterhält sich, sondern das ist, es ist einfach nicht mehr so.
Gegenfrage. Wie erklärst du denn das? Jetzt angenommen, du gehst fast zum Skifahren, fährst irgendwo rein ins Zillertal und da gibt es zwei Wirtshäuser. Eins ist modern eingerichtet, alles mit schwarz polierte Flächen und das andere ist eine Almhütte. Warum gehen alle da rein, wo die Almhütte ist? Da wollen sie um einen Tisch einmal sitzen, Holztisch und dann wollen sie ein Grillpfandl essen in einer Eisenpfanne. Das haben wir mit dem Besteck und dann muss die Bedienung also auch schauen mit Dirndl und hinterm Fahren. Und das andere so, das Juppie-Ding, das mal, warum ist das so? Also das verzeiht man nicht, dass das hat was Heimeliges zum Tor und das hat vielleicht mit unserer Kindheit zum Tor, wenn wir bei der Oma gesessen sind auf der Bank und die hat was kurz gekocht und hat was gegessen und dann waren alle glücklich. Dann, wenn es bloß eine Kartoffel mit Butter ist. Und das ist dann einfach so warm, einfach, und Oma drückt die und dann hörst du den Radio auf und da kommt vielleicht eine Blasmusik, Stickel, die sind so Kindheitserinnerungen, die wir ganz in unserem Bewusstsein innen drin haben und das, wo uns ein angenehmes Gefühl beschert. Und glaub mir's, die Leute, die Kids, die gehen am Samstag, Freitag und Samstag gehen sie in den Club und feiern bis in der Früh um 6 Uhr. Und pfeifen sie Alkohol und was weiß ich was alles rein und haben Disco und am Sonntag ging es zu der Mama und dann gibt es einen Schweinsbraten und dann hören sie bei ihrer Heimat und alles ist gut.
Wie findest du, das kommt mir jetzt, wie findest du, dass solche Stücke wie der böhmische Traum bis zum Exzess jetzt so verschlagert wird?
Boah, mir wurscht. Wird doch. Sollen's doch. Man muss, kein Mensch muss sich das anhören.
Das stimmt. Das stimmt, ja.
Das muss ja keiner hören. Also, sonst das machen, wenn sie auch nichts anderes einfällt. Manche Leute haben halt einen begrenzten Horizont, die meinen, sie können sich noch ausschlachten und vielleicht verdienen sie auch Geld damit, weil irgendwer wird es schon hören, sonst darf sie es nicht machen.
Wie weit darf Tradition gehen?
Tradition darf so lange gehen, es darf alles so weit gehen, solange man die Grenze hört auf, solange irgendeiner beleidigt oder verletzt wird. Oder so. Oder einfach nicht, oder ausgegrenzt wird oder irgendwas. Also das, alles andere ist erlaubt. Meto, wenn jetzt da, jetzt sage ich mal, das berühmte Satz von den Wölburm oder von den Biermüsselblasen, wenn der Hirschschwanz noch aus Plastik ist, dann ist, da darf man dem keinen Vorwurf machen, dann ist halt der aus Plastik. Also da darf man jetzt keinen Vorwurf machen, aber. Und Tradition, wie gesagt, wenn es schöne und erhaltenswerte Traditionen sind, es gibt auch nur schlechte, keine Ahnung, das muss man halt dann, da muss man halt dann ganz klar sagen, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Aber alles andere, du kann doch sein und lass doch die Leute, und die Leute müssen selber drauf kommen. Also ich kann bloß mein Leben vorleben, und das, ich mache das nicht, weil ich es vorleben will, sondern ich lebe mein Leben und ich sage auch das in jedem, der mich fragt, dir und was weiß ich was und jeden, der mich fragt, sage ich das. Und wenn einer das noch gut findet, dann finde ich das auch schön und freut mich das. Und einer, der das jetzt nicht so sieht, ja, leben und leben lassen. Das ist ja jeden seine Sache selber.
Du hast vorhin gesagt, du warst mit 15 mit der Lederhose schon so ein Rebell und hast immer wieder gesagt, okay, ja, wir drehen uns die Sachen dann halt einfach auch um. Also jetzt durch dieses Wiesending oder vielleicht müsste jetzt die Wiesen das einfach mal umdrehen, weil wir jetzt gerade darüber sprechen. Warst du schon immer so ein Typ, der einfach die Dinge so angepackt hat und gesagt, okay, ich drehe mir die einfach so, dass es was Positives wird?
Mei, ich habe schon auch meine Phasen, wo ich jetzt halt einfach ein bisschen depressiv bin vielleicht, so weil es mir einfach irgendwie so, falls dann irgendwann nach so einem Riesending einmal nach so einem Erfolg und ist dann einmal wieder nichts mehr und dann fallst vielleicht auch so ein bisschen in eine Depression rein. Und aber mei, ich sage einmal, man darf sie aber da selber nicht so wichtig nehmen und eigentlich muss man froh sein, dass wir gesund sind und und eine Beschäftigung haben und eine Arbeit haben und einen Freund und eine Familie hat, das ist für mich auch sehr wichtig und dann ist das alles nicht so schlimm. Also, dann muss man, auch, man muss auch mal mit der Niederlage fertig werden. Wenn du bloß so erfolgsverwöhnt bist, dann bist du schon beim geringsten Problem, kommst du schon ins Straucheln. Und da muss man, glaube ich, lernen, das ist, glaube ich, das, was man dann menschliche Größe nennt, oder was, dass man aus dem Loch rauskommt oder dass man halt einfach auch mit, oder dann einmal ein Einsehen hat. Weil es ist ja nicht alles, was ich sage, ist ja hier richtig. Oder ich sage so viel Scheiß und so viel, und ich irre mich täglich, täusche mich und lasse mich halt auch mal eines Besseren belehren. Also es ist nicht so, dass jetzt ich alles stur abwink und dann mir das so hindreht, dass es wieder passt. So, dann machen wir schon meine Gedanken, aber im Endeffekt, wie gesagt, wir haben uns jetzt nichts zu Schulden kommen lassen, wir haben keinen verletzt oder wir haben ja nichts gemacht oder so. Also wir haben keinen persönlich beleidigt. Und vielleicht habe ich mal am ersten Tag einmal einen gesagt, schleichte oder geh woanders hin, weil ich es nicht kapiert habe. Das tut mir dann leid, habe ich wieder einen Fehler gemacht. Aber man muss auf die Nacht einfach schauen, dass man gesund ins Bett kommt, in der Früh gesund wieder rauskommt und alles andere, das ist doch nicht so wichtig eigentlich. Also, dass man mit seinen Mitmenschen gut auskommt, das ist, glaube ich, das was zählt, und ob es jetzt alles andere, das steht hinten dran, weißt?
Ich würde mal zu den Zuschauerfragen kommen. Da kamen einige. Wie schaffst du es, das ganze Programm eines Abends auswendig zu spielen?
Ja, das ist einfach eine Sache von Routine einfach. Oder es ist auch so, ich meine, wir haben das. Das Interessante war, wie schaffst du es, dass du Sachen, die keiner kennt oder die komplett neu sind. Wir spielen ja Sachen, die haben wir noch nie in unserem ganzen Leben gespielt, aber jeder kennt sie irgendwie und das spielen wir dann und das passt auch. Das ist dann, also das ist die hohe Kunst eigentlich. Aber das andere ist so, dass wir haben für alles meistens Noten, die ich selber schreibe, und wenn wir die zwei, dreimal gespielt haben, dann laufen die auswendig. Also ich meine, ich spiele das sowieso alles auswendig, das ganze Zeug. Und das ist einfach irgendwo Gehör und sich reinversetzen in die Musik und auf andere hören, auf die anderen Musiker hören. Ich meine, ich habe Gott sei Dank einen sehr starken S-Klarinetter, der Jörg Kleidl. Da ist es sehr leicht, dass man sich da an den hinhängt. Der spielt die erste Stimme dazu und ich höre automatisch die zweite, ich muss da nicht nachdenken. Also ich spiele da einfach eine zweite Stimme, oder ich kann auch, wenn einer ein Liedl singt, das ich kenne, singe ich sofort ohne irgendwas eine zweite Stimme dazu und auch eine dritte Stimme. Das sind halt so musikalische Sachen, durchs Interesse und durch die Leidenschaft dafür schafft man das. Mhm.
Was bedeutet der Name Mnoce Brzeczna? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, das ist ein kleines Wortspiel, so wie es jetzt eine tschechische, diese oft so tschechische Titel sind, wie Nozelbras, diese Namen und so weiter. Und wenn man das bayerisch ausspricht, heißt es Nasse Britschne. Und der Britschne ist praktisch das weibliche Geschlechtsteil. Also ist ein bisschen vulgär. Und wir haben das so ein bisschen, jetzt habe ich es gelüftet. Das war da irgendwie ein Polka, wir haben nicht gewusst, wie die heißt und wie wir es taufen sollen. Und dann habe ich mir irgendeinen so einen Spaßtitel ausgedacht und habe das MNPB irgendwie aufgeschrieben. Und dann miteinander haben wir dann so draufgekommen und das ist sau lustig gefunden. Mich fragen auch Leute, warum, wie kann man einen Fisch, der tot ist, hinmachen? Schau, da liegt da der Fisch im Wasser. Nee, das ist halt Dadaismus oder Karl Valentin oder der Stier von Barcelona, gibt kein Milch mehr. Da kriege ich Zuschriften tatsächlich, das beschäftigt in der Nacht.
Okay, aber dann sieht
man. Nonsens.
Ja, aber dann sieht man, dass wir sonst keine Probleme haben, wenn man sich damit ja, so lange
aus. Das ist ein reiner Spaß einfach. Ne? Also, wir haben den Nasi Brüchner, heute kriegst du, verhandelst du gleich wahrscheinlich mit Tour oder was auch immer. Aber ich sage mal, in Bayern, die alte, da gibt es ja Zwiefache, die heißt Schusterbritschen. Es ist eindeutig, da gibt es nichts, also ist es vielleicht, das ist einfach die Alte, vom, die Frau vom Schuster oder Schusterbritschen, der Schuster heißt da zum Beispiel, wenn eine Frau ihre Regel hat, das ist, dann hat es dann Schuster, der Schuster, also ich weiß nicht, und Schusterbritschen, das ist vielleicht die, das weibliche Geschlechtsteil, in der, also das sind oft so deftige Sachen, weil es so bäuerliche Musik ist, die haben seine Kraftausdrücke, ich muss da mal einen Georg Query lesen, Kraftbayerisch, da ist es einfach, und die Britschen ist, die sagt man zu einer Frau, eine Britsche ist was, wo man sich hilen kann, bei der Bundeswehr zum Außerklappen, Britsche, oder Britschenwagen, sagt man heute noch nicht, das ist, wo man was drauf kann, und der Britschen, das ist, kann man auch verharmlosend sagen zu einer Frau, ich sage zu meiner Tochter einmal, mei, die Britschen schon wieder, die geht einfach fort und sagt nichts und kommt nicht heim in der Nacht, die Britschen. Nee, also, aber es ist dann, aber im Vulgären ist das auch eine, ja, was weiß ich, was, fast eine Prostituierte, also die eine, die jeden drüber lässt. Und nasse Britschner, das ist dann auch wieder das Geschlechtsteil, also ein bisschen vulgär gesagt.
Mhm. Gibt es, oder wann gibt es die Noten für den genialen Partymix von der Wiesn?
Da muss ich mit meinem Jonas reden, der das arrangiert hat. Das könnte man eigentlich gleich rausbringen. Also ich werde mit ihm reden und warum nicht?
Was waren da für Titel dabei?
Ich kenne die nicht einmal. Also am Schluss in jedem Fall, also einmal das, die White Stripes mit Seven Nation Army, das ja eigentlich Anton Bruckner ist. Und dann war da noch am Schluss einfach I Will Survive, glaube ich. Also, und was die dazwischen sind, weiß ich gar nicht. Also das ist, haben wir einfach so, so zusammen da und haben das so ein bisschen so gemixt. Jonas ist ein bisschen jünger, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Also aber könnte man bestimmt rausbringen. Also ich werde das gleich anregen.
Gut. Wo findest du immer wieder neue Leute für deine Kapelle, beziehungsweise jetzt auch speziell fürs Oktoberfest?
Meistens spricht sie das rum und das geht über Mundpropaganda sozusagen. Also das heißt, du, wer könnte da noch mitspielen? Dann frage ich meine Musiker, du frage mal den, der kennt wieder den. Und zu mir kommen auch Leute. Also wenn wir auf irgendwelche Festivals sind, habe ich jetzt zum Beispiel da einen Dominik Pessl kennengelernt vom Blechhaufen, der starker Trompeter ist. Und der hat gesagt, er hat mal Bock, mit mir mitzuspielen. Und dann habe ich einfach gefragt, ob er Lust hat, auf der Wiesn mitzuspielen. War ich überrascht, dass er zugesagt hat. Und aber ich glaube, er hat es nicht bereut. Also das, also durch die Popularität kommt das schon so ein bisschen, kommt das schon ein bisschen. Und irgendwie haben sie auch alle Bock, weil ich nicht so, wie gesagt, weil ich halt einfach auch nicht so, sieht mich selber nicht so ernst und die Musik nehme ich auch nicht so ernst. Also ich will schon sauber abliefern, das schon. Und das muss auch, da will ich auch, dass alle mitziehen und so, aber diese lockere Art, die ich halt sonst habe, das haben voll Lust, einfach da mitzumachen.
Wie groß ist der Anteil von studierten Musikern in deiner Besetzung?
Es kommt darauf an, ob Lehramt Musik auch mit dazu zählt. Oder also am Instrument studiert haben wir der Jörg, der Fritz und der Jonas, drei.
Okay. Also, das ist spannende Frage. Dadurch, dass ich selber Musiklehramt studiert habe, stelle ich mir selber immer die Frage, als was ich mich sehe. Ob ich mich als studierter Musiker sehe.
Ja, also, ich meine, was ist anders? Ob du Musiklehramt studiert hast oder ob du Posaune an der Hochschule für Musik studiert hast. Und so, also da haben wir jetzt Posaunisten, habe ich zwei, die spielen aber nicht Posaune bei uns, sondern Horn. Und der Kleidl Jörg war an der Bundeswehr-Hochschule und hat da Klarinetten studiert. Ansonsten, also die Söhne wie der Stadler Martin oder der Wimbeck, Johannes, die einzigartig am Instrument sein. Der Stadler Martin ist einer von den besten Hornisten, die es überhaupt gibt. Der von den Musikkatzen auch. Der spielt halt Horn und Posaune Wahnsinn und der ist ja vom Beruf Schweißer und hat nicht studiert und nichts. Der ist ja Industriemechaniker und Schweißer.
Ja, muss man ja auch nicht. Also vor allen Dingen habe ich auch festgestellt, dass klassische Musiker das auch oft unterschätzen, wie anstrengend auch Blasmusik sein kann.
Ja, Klassiker kennen wir, die sind da, also es gibt schon welche, also die jetzt in unserem erweiterten, wir haben ja mittlerweile so ein Pool an Leuten. Das ist das nicht mehr zu stemmen, weil jetzt gerade in Corona waren plötzlich so viele Auftritte jetzt da, wie das wieder alles aufgemacht worden ist, dann hätten wir das gar nicht schaffen können mit einer Besetzung. Weil ich ja dann zu viel ausgemacht habe, weil die Leute bei mir, keine Ahnung, rufen an und brauchen sofort eine Musik für, und dann wollen sie ihre Weihnachtsfeiern nachholen und ihre Geburtstagsfeiern und die ganzen Volksfeste, die ausgefallen sind, und es war wahnsinnig und es sind immer noch so viele irre Nachfragen da, über 100 Anfragen, die ich noch nicht beantwortet habe bei mir. Also es ist irre gerade. Und es geht nur mit wenn du einen Pool an Leuten hast. Du brauchst natürlich Noten für alles, das ist klar, für die Aushilfen. Und wie gesagt, mit unserem Pool an Leid geht es, dann kann man das an und für sich reißen. Also, aber wir haben jetzt da zum Beispiel auch welche dabei in unserem Pool, der Winter Christian, der spielt am Mozarteum Orchester in Salzburg. Der hat da auch kein Problem, dass er da auf der Wiesn mitspielt, und dazwischen fährt er nach Salzburg. Das ist natürlich extrem, weil bei uns musst du Fortissimo spielen und im Mozarteum Orchester spielst du mit Streicher, da hast du Piano und Pianissimo. Da hat er mir schon als Spaß einmal geschickt, kann mir wer helfen, was das heißt, PP. Kann mir wer helfen, weißt du, voll Ansatz. Weil da ist natürlich schon hart bei der Blasmusik, so einen ganzen mit 5, 6, 7, 8 Stunden bis mache viel gar nicht, weil sie sagen, da zerstöre ich meinen klassischen Ansatz, wo einfach mit Streicher zusammen, da muss alles Picoballer passen und was weiß ich was. Und bei uns da ist schon eine Härte gefragt. Also, aber es gibt welche, die beides können. Und die haben wir Gott sei Dank bei uns dabei.
Hast du noch Lust, kommendes Jahr auf dem Oktoberfest zu spielen? Das ist eine Frage.
In jedem Fall. Die fragt sich bloß wo. Also wir werden natürlich auf der alten Wiesn, würden wir mit Handkuss genommen und dann in der Breirosel, weiß man nicht, kriegt der Reicher Peter das Zeit noch oder nicht, oder inwieweit macht das noch einmal, oder inwieweit geht das? Und wir verfahrt die Brauerei weiter. Es hat mit mir noch keiner gesprochen. Weder der Wirt noch die Brauerei. Und ich fand es schade, wenn sie jetzt gleich die Flinte ins Korn schmeißen und gehen jetzt so schnell auf. Weil die haben halt zu wenig Geduld oder zu wenig Durchhaltevermögen oder so. Also man muss. Aber wenn wir das nochmal machen in der Breirosel, werden wir es nicht mehr am Abend spielen, sondern so, wie wir es dann jetzt die letzten 14 Tage, von den 17 Tagen gemacht haben, dass wir es Mittag um 12 Uhr anfangen und bis abends um 7:30 spielen. Das reicht. Und am Abend sollen wir anders spielen, wenn das bezahlt wird, weil das ist natürlich da ja eine zweite Band mit dazu gehört. Also, ne, das ist, müssen wir nicht schauen, wie das geht dann. Und es ist ja tatsächlich immer so, dass du als Blasmusiker weniger kriegst, wie so ein Combo, die da spielt. Das ist das, was mehr nervt. Also das, keine Ahnung, wenn du mit so einem 4-Mann-Combo spielst, da wird auf einmal ein Haufen Geld locker gemacht, weil die halt einfach die Stimmungshits spielen. Das ist schon der leichtere Weg. Ich will das jetzt nicht schmälern, weil das ja auch Kunst ist. Also ich muss auch froh sein, dass sind wie Erwin und Eckflossen und die Gipfelstürme, dass die Kummer sind. Und die haben das ja sicher verdient, aber meine Leute hätten das auch verdient. Also, dass vielleicht besser zahlt werden. Ich würde es machen, wenn es kommuniziert wird, dass die Stadt muss das und die Brauerei und der Wirt müssen das an einem Strang ziehen und muss ganz klar kommuniziert werden. Hier gibt es ein neues Musikkonzept, es wird so und so ausschauen und es muss außen ein Schild angebracht werden, Blasmusik bis 16 Uhr oder was weiß ich was, oder gerade bis 20 Uhr. Und es muss in der Reservierung drinstehen, auf der Homepage und überall. Und es muss in die Presse nochmal rein. Und die Anlage muss nochmal verbessert werden, dass wir uns sauber hören. Unsere Mischung muss Zeit haben. Es sind ganz viele Faktoren. Ob das, ob wir das alles schaffen, weiß ich nicht. Und ich sage, wir machen es nur, wenn diese ganzen Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe, Stadtbrauerei, Wirt, Technik, Mischer von uns und meine Besetzung, so wie wir es gehabt haben in der ersten Woche, die will ich haben. Und dann besprechen wir uns da nochmal und dann sehe ich eine Möglichkeit, dass wir das nochmal machen.
Zwei Zuschauerfragen habe ich noch. Wie geht's dem Düdo?
Den Düdo? Der war jetzt, der Düdo, muss man dazu sagen, ist die Abkürzung von unserem Bandbus, Bandmobil. Und der heißt deswegen Düdo, weil diese alten Mercedes-Busse im Werk Düsseldorf gefertigt wurden. Und die Sammler nennen den liebevoll Düdo, also Düsseldorfer. Und dem geht's gut. Der steht jetzt bei mir im Stadl drin, trocken und wartet auf seinen Einsatz. Den werden wir am Samstag starten und werden zum Kirchweih in unser Wirtshaus fahren, in die Waldbau, in Pendling. Und da steht er dann Samstag und Sonntag spielen wir da. Und ja, dem geht es gut. Und den werden wir vielleicht im Winter ein bisschen pflegen müssen und vom Rost ein bisschen konservieren müssen, damit das nicht unter dem Arsch wegrostet.
Okay. Letzte Zuschauerfrage kommt von Matthias Joos. Der ist so ein bisschen Stammgast hier auch als Gast und stellt gern Fragen. Und er ist Leiter der Kapelle, der Kapellmeister. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Und er fragt, ob du nicht mal Lust hättest, Klarinette bei ihm zu spielen.
Wo?
Bei der Kapelle der Kapellmeister. So ein Projektorchester, wo eigentlich nur Kapellmeister spielen. Einmal im Jahr.
Nie gehört. Und wo muss ich da hin?
Dieses Jahr ist es bei mir um die Ecke in Bingen.
In Bingen?
Ja.
Wo die Hildegard von Bingen her ist.
Richtig.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob der, glaube ich, nicht eine zu hohe Meinung von mir hat, was meine Fähigkeiten auf der Klarinette betrifft. Der soll mir halt einmal was zuschicken, dass er mir was vorstellen kann, was da auf mich zukommt. Und ich sage jetzt einmal nicht gleich nein, sondern vielleicht, wieso nicht, wenn mir das anspricht, wieso soll ich dann nicht einmal nach Bingen fahren?
Okay.
Da schon mal hin.
Ja, also dieses Jahr ist, weiß ich, zum Beispiel Thomas Schiffkowitz auch dabei.
Ach so?
Ja.
Der Schiffko, der hätte bei uns mitspielen sollen auf der Wiesn und ist dann durch eine Augenoperation verhindert worden. Die ist,
ah, okay.
Was dann den OP-Termin verschoben haben. Ja, der war eigentlich dabei gewesen auf der Wiesn.
Ah, okay. Ich habe noch zwei Fragen von mir. Du hast vorhin eingangs so ein bisschen erzählt und man sieht es so, bei dir liegt überall Musik rum. Also Musikinstrumente, hinten steht ein Klavier, Blockflöte, Gitarre, du hast eine Riesensammlung. Du hörst auch die verschiedensten Musiken von Bruckner bis Rockabilly. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Also wie viel Musik ist da dann drin?
Momentan mache ich zu Hause und eigentlich ganz wenig Musik, weil ich so viel anders zum Tun habe. Also so viel E-Mails beantworten, Einsatz- oder Dienstpläne machen, wer wann spielt und Auftritte noch ausmachen. Wir haben jetzt heuer noch drei Auftritte, wo ich jetzt erklären muss, wer da spielt. Jetzt am Wochenende haben wir wieder einen Ausfall gehabt, da habe ich jetzt noch Besetzung umtauschen müssen. Also momentan, gestern habe ich mal geprobt, weil ich mit der Jazz-Combo einen Auftritt habe. Die machen so Gypsy Swing und ich spiele da mit der Klarinetten dazu. Das reizt mich jetzt, das interessiert mich. Habe ich schon einmal gemacht und jetzt während der Corona-Zeit und jetzt haben wir nochmal einen Auftritt. Und ja, also da spiele ich da mit der Klarinette mit. Und mit der Gitarre, die habe ich eigentlich zum Raushören, weil am Klavier bin ich jetzt nicht so fit, aber wenn ich irgendwie ein Stück arrangieren und schreiben, dann hören wir die Harmonien auf der Gitarre raus.
Okay.
Die Gitarre, wenn ich mich selber begleite, spiele ich automatisch gleich so, wie es gehört. Also tue ich mich ganz leicht. Also ja.
Okay.
Aber selber Musik hören, eher im Auto oder so, oder bloß. Ich höre gar nicht so viel Musik, weil ich gerade jetzt einmal einfach froh bin, wenn einmal nichts ist. Und genieße einmal die Stille einfach, weil es einfach um mich sehr viel, sehr laut oft ist und sehr viel Leute gerade was von mir wollen und ja, jetzt gerade, jetzt muss ich jetzt auch sagen, Podcasts habe jetzt in 2 Wochen nochmal einen Termin und am Samstag muss ich ein Interview machen. Und also es ist gerade dieses ganze Rundrum so viel, dass ich eigentlich selber wenig Musik höre. Also eher zum Nachhören, wie ist jetzt das nochmal? Oder jetzt kann ich gleich noch was sagen. Vielleicht einmal ein Tipp, ohne dass ich jetzt die Werbung für Spotify machen will, aber wir haben auf Spotify gibt es eine Playlist, die wir gemacht haben, die heißt It's a Man's World, also mit Man, nicht Man, also wie Englisch nur Man, sondern Man's mit M-E-N-Z wie Menzel. A Man's World. Und da habe ich zum Beispiel viele Sachen eine, die mich interessieren, die Musik, die ich gerne mag. Also die kommen, also wenn man auf die Künstlerseite geht von Kapelle Menzel, kannst du draufklicken, dann kommen die ganzen Alben. Und wenn man weiter nach unten scrollt, kommt diese Menzel-Playlist. Und das ist das, was wir gerne im Düdo hören, wenn wir vom Auftritt heimfahren oder was mein Bruder und ich hören, wenn wir zusammenkommen. Wir checken schon auch voll aus und hören dann immer wieder, kommen wieder auf Sachen, voll coole Bands und so weiter, die es gibt. Und die habe ich da drin. Das widerspiegelt eigentlich meine Persönlichkeit und meinen Musikgeschmack recht gut wieder.
Okay.
Klassik ist nicht dabei, die ich auch sehr gern höre. Ich bin ein leidenschaftlicher Mittagsmusikhörer von BR Klassik. Da ist zwischen 12 und 14 Uhr, wenn ich daheim bin und habe Zeit. Und beim Essen oder was weiß ich was höre ich gern, liebe ich BR Klassik Mittagsmusik.
Okay.
Jeden Tag auf Bayern 4 Klassik von 12 bis 14 Uhr.
Mhm. Okay, die Playlist verlinke ich dann auch in den Shownotes, dann finden die Hörer das gleich. Was bringt die Zukunft noch? Also welche Ideen hast du noch im Kopf?
Jetzt war es natürlich gerade aus aktuellem Anlass interessant, wenn man mit der Wiesenbesetzung Aufnahme macht. Oder dass man oder ein Konzert kleiner macht mit diesen starken Leuten und wo man dann einfach so ein Abriss von so einem Wiesn macht, was wir da alles gespielt haben, inklusive Menzel Party Mix und allem. Und also ein Konzert und ein Album vielleicht. Das war jetzt einmal die Überlegung da. Jetzt machen wir erst einmal eine Weihnachtsfeier, die haben wir schon ausgemacht und ist schon geplant mit der Besetzung. Und dann gibt es noch verschiedene Sachen, die Leute schreiben mir an und sagen, gibt es eigentlich für uns keine Karaoke-CD? Das ist jetzt schon wieder so irre, dass mir fast gefällt. Also die Leute vorstellen, dass wir eine Blasmusik sind, die eine Karaoke-CD haben. Das finde ich so irre, dass wir es machen müssen eigentlich. Dass die Leute singen, Reda gut, heute ist mein Alte gestorben, oder schon wieder liegt der Dadafisch im Wasser als Karaoke-Fassung.
Ja.
Das mache ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob das wer kauft oder wer hört oder vielleicht streamt. Also nicht, es wird nur als Streaming sein. Also da werden wir keine CD machen oder so. Aber bloß als Gag, dass wir es haben. Also das, ich gebe mir halt dann auch so irgendwie, das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass uns mir dann so ironisch als so geben, als wären wir die Rolling Stones oder so, oder die geilste Rockband der Welt oder so, ne? Und das finden, glaube ich, viele Leute komisch oder so, wenn sie wissen, was wir eigentlich so machen. Ja, und dann, ja, wie gesagt, also mit der Kapelle Menzel, wir haben ja noch 2 angefangene Alben, die wir nicht fertig bringen.
Warum?
Ja, weil einfach die Techniker keine Zeit haben. Mhm. Techniker, der eine Techniker ist ein gefragter, der ist erstens einmal arbeitet der Vollzeit in einer Firma und nebenbei macht er halt selber auch noch Musik und mischt sehr viele Bands, der Alex. Und das zweite ist der andere Techniker, den wir haben, der ist der Matthias Hofmann, der jetzt der neue Bassist ist bei Labrador. Ja. Der weiß nicht, was er zuerst machen soll. Der hat jetzt voll am Zettel stehen. Der hat uns das nur ein Album gemacht. Also damals so ein Weihnachtskinderalbum, das war mir noch irgendwie am Herzen gelegen, dass man irgendwie ein bisschen so Weihnachtssongs macht und damit für Kids was macht. Und das halt nicht das ist, was man halt so kennt, sondern halt auf unsere Weise. Das finde ich sehr reizvoll. Und die haben beide schon angefangen und müssen jetzt fertiggestellt werden, müssen gemischt werden, müssen Overdubs gemacht werden, geschnitten werden. Und ich will halt die auch nicht jeden Tag rufen und so. Und jetzt sage ich es einfach. Matthias Hofmann und Alex Haas, jetzt reißt es euch einmal zusammen, wir müssen die Alben fertigbringen. Heuer noch.
Das wäre natürlich super. Also ich sehe schon, das ist, wird bei dir nicht ruhig. Josef, am Schluss mache ich immer so eine Schnellfragerunde. Da wären wir jetzt angelangt.
Okay.
Straubing oder München?
Straubing.
Bierzelt oder Wirtshaus?
Wirtshaus.
Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
Meine schlechteste Angewohnheit ist Ungeduld und manchmal bin ich so langsam so mit Entscheidungen und oder ich warte immer, bis es nicht mehr geht und dann mache ich alles auf einmal. Das ist, glaube ich, die schlechteste Angewohnheit, dass ich alles vor mir herschiebe und dann alles auf einmal dann wegarbeite. Oder auch manchmal bin ich auch zornig und das aber weiß ich zumindest und habe ich, glaube ich, einigermaßen im Griff.
Okay. Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher noch nicht getraut?
Was würde ich gerne machen? Ich würde, glaube ich, vieles gerne machen, aber das hat nichts mit Trauen zu tun, sondern mit ja, vielleicht einmal eine Auszeit nehmen. Genau.
Und dann nach New Orleans fahren?
Ja, nach New Orleans fahren. Richtig. Wie kommst du jetzt auf das?
Weil das heute ziemlich oft gefallen ist, New Orleans. Deswegen dachte ich, das ist so dein...
Jetzt hast du mich erwischt, weil das würde ich tatsächlich einmal gerne machen. Mit ein paar Musikern nach New Orleans fahren. Das würde ich gerne mal machen.
Was hält dich ab?
Ja, weil halt einfach, man müsste sich da einen Termin freischaufeln und das auch tatsächlich durchziehen. Und bei mir ist es so, dass ich vor lauter, was um mich rum alles passiert, gerade irgendwie den Überblick verliere und da und hinterher arbeite mit meinem ganzen Zeug, was ich alles noch zum Erledigen habe. Das ist ja das Schlimme gerade irgendwie. Und auch immer wieder was Neues anfangen und nicht fertig kriege. Also das sind so 30 Baustellen, die ich habe, irgendwie mit der Familie, wir haben noch ein Gasthaus und Landwirtschaft und so weiter. Also das ist halt einfach. Und da gibt es noch einen Job auch noch. Also ich habe einfach gerade zu viel am Zettel stehen und müsste das einmal alles sortieren und irgendwie und priorisieren und auch einfach einmal was sein lassen und auch mal Nein sagen. Das ist auch sowas. Das ist auch eine meiner Schwächen, dass ich zu nichts Nein sagen kann.
Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Was lerne ich gerade, was ich noch nicht kann? Also man lernt ja nie aus. Also das ist ja das Leben ist ja ein ständiger Lernprozess. Und was ich gerade lerne, ist, dass man ein bisschen Geduld haben muss und dass man einfach vieles nicht geht mit der Brechstange. Und ja, das glaube ich, lerne ich gerade. Und das wichtig ist, dass man Leute, die einem seine Zeit und sein Vertrauen schenken, dass das wichtig ist, dass man die Freundschaften da ein bisschen pflegen muss, seine Sachen.
Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut oder gelesen haben?
Oh, Filme, ich könnte da jetzt eine ganze Reihe aufzählen von meinen Lieblingsfilmen. Ich habe früher sehr viele Filme angeschaut. Meistens, ich sage jetzt einmal so, die Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma zum Orner, das gibt es Buch und Film. Und dann, die finde ich sehr amüsant und gleichermaßen wie, keine Ahnung, die Filme von den Coen-Brüdern.
Okay.
Die meisten kennen bloß The Big Lebowski, aber die meisten Filme sind gut, vor allen Dingen die älteren. Oder, keine Ahnung, letztes Mal habe ich Werner Herzog, lese ich gerade das Buch von ihm, das neue, weil ich gerade eine Doku geschaut habe von ihm. Mei, gibt so vieles. Kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich nicht sagen, ist zu viel.
Aber da war ja schon was dabei. Spannend ist, als du vorhin so ein bisschen erzählt hast, wie du drauf kamst und so dieses Bayerische Amtsgericht und so, hatte ich genau diese Filme im Kopf, Lausbubengeschichte. Das ist so ja, meine. Gut, damit bin ich groß geworden irgendwie. Und das war so mein Ding, so zur urbayerischen Tradition.
Ja.
Ding. Ja. Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal anhören? Also das Erste, was dir gerade so spontan einfällt.
Puh. Welche Aufnahme? Das Problem, mein Kopf ist so viel drin, also an Musik. Es gibt so viel Sachen und
Wir können es auch so machen, wir verweisen einfach auf die Spotify-Liste.
Zum Beispiel, da ist sehr viel Gutes drin und ich bin jetzt auch wieder zum Beispiel durch das, dass wir jetzt da diese Gruppen gehabt haben und diese auf der Wiesn mit der starken Besetzung und auch mit anderen Noten, die wir auch gespielt haben, habe ich auch ein bisschen dazu gelernt, dass wir, was weiß ich, was die Musikkatzen da im Repertoire haben, ganz tolle Sachen drin. Da haben wir jetzt auf einen Marsch gekommen im Einschritt nach St. Peter, da hat der Maurer gesagt, der Zirch spielt und so weiter, der schreibt sowas. Also jetzt haben wir dann erst durchs Musizieren selber bin ich so drauf gekommen, was das eigentlich für tolle Stücke sind. Oder so Kaiserin Sissi Marsch auch, so schöne Sachen. Oder da habe jetzt auch ein bisschen dazu gelernt, dass man wieder so alte Märsche auspackt wie ein Olympiademarsch, den haben wir schon wieder weggekappt und jetzt oder unter dem Doppeladler oder Montana Marsch. Den haben wir eigentlich überhaupt nicht gespielt gehabt, aber den nehme ich jetzt wieder auf ins Programm, dass wir nicht nur alte Otto-Ebner-Sachen spielen. Ein bisschen gut durchmischt, aber wenn ich jetzt einmal die Playlist so sage, was mich jetzt komplett fasziniert hat in letzter Zeit, waren zum Beispiel Aufnahmen von Platz bei den Tears. Da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, wo es live spielen im Westdeutschen Rundfunk auf unserem Studentenfestival,
ja, irgendwo,
wo es So Long Dixie spielen und Look Up Through the Sky. Das live und das in Studioqualität. Da denke ich mir, ich kenne jetzt keine Band, die das so durchziehen könnten wie die. Das sind so krass gewesen. Und dann gibt es noch so eine russische Band, die heißen Leonid and Friends, die schon Chicago-Covers spielen in höchster Qualität und mit einem Spaß und mit einer Gaudi. Und ja. Oder Youngblood Brass Band und so, gefällt mir auch gut. Und dann aber auch wieder echte, gut gemachte Volksmusik. Gehe ich dann auch gerne mal wohin. Jetzt da war ich am Tegernsee unten, 15 Jahre, Tegernseer Tänzelmusik, hat den ganzen Tag Gruppen. Die eine war besser wie die andere, recht von der Tiroler Tänzelmusik angefangen bis zu die Heugrafen. Also ein abwechslungsreiches, buntes Musikprogramm, so wie mein Leben halt auch ist. Also das ist, so mag ich es gern und das höre ich gern.
Okay, super. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Also meine privaten Wünsche sind, dass ich einfach das noch lang machen kann, was mir Freude macht mit meinen Kollegen und mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Dass mich die weiterhin so gut unterstützt und so und Verständnis hat und das miteinander machen, Sachen machen können. Und für die Blasmusik wünsche ich mir, dass einfach der Siegeszug der Blasmusik einfach weitergeht und die Leute erkennen, was das für eine tolle Art ist, sich selber und seine Gefühle und mit Musik auszudrücken und andere Leute damit anzustecken und eine Freude zu machen.
Okay, das sind sehr schöne Worte zum Schluss. Josef, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden.
Sehr gerne, ich muss sagen, es war jetzt sehr angenehm und bist ein angenehmer Gesprächspartner, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Dankeschön.
Weil ich auch nicht gewusst habe, was es ist, was wird denn das? Und du kennst ja saugut aus und das macht dann Spaß mit seinen Leuten, wie mit dir zu reden.
Dankeschön. Das war die 60. Folge und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Josef Menzel, dass er sich so viel Zeit genommen hat, mir auch die Dinge nochmal zu erklären, wie die auf der Wiesn geschehen sind, seine Sicht zu zeigen und mit mir einzutauchen in die Begrifflichkeit Tradition, ein bisschen Gesellschaftskritik zu äußern. Ich habe viele spannende Gedanken mitgenommen, werde da auch nochmal drüber nachdenken, ob Tradition oder was Tradition eigentlich sein kann und ob wir vielleicht tatsächlich wieder zu gewissen Dingen mehr zurück müssten und unserer Kultur noch bewusster werden. Für mich war das in vielerlei Dingen schon eigentlich klar, weil ich glaube, dass wir tatsächlich uns da nochmal selber alle hinsetzen sollten und nochmal überlegen sollten, ja, was ist eigentlich unsere Kultur? Was wollen wir denn leben? Und vor allen Dingen vielleicht auch, was wollen wir unseren Kindern davon weitergeben? Mich würde interessieren, was hast du aus der Folge mitgenommen? Wie fandest du sie? Postet gerne auf Instagram, wo ihr diese Folge hört, was ihr daraus mitgenommen habt. Taggt mich gerne, schreibt mich gerne an. Ich versuche auch jedem zu antworten, auch wenn es ein bisschen dauert, aber ich versuche das auf jeden Fall. Ich freue mich gern generell über Feedback, auch über Gästevorschläge, das am besten auf Apple Reviews, denn da gehen die nicht verloren. Und wem der Podcast gefällt und sagt, ich finde diese Arbeit total unterstützenswert, den lade ich recht herzlich ein, auf Patreon zu kommen, mich hier etwas finanziell mit sehr kleinem Geld zu unterstützen. Als Dankeschön bekommt ihr Bonusfolgen, je nach 1 bis 2 im Monat. Das liegt so ein bisschen auch an den Gästen, die ich da einlade. Und wir sprechen da auch über Blasmusik, über Leadership. Die letzte Folge ging um die Wasby und das Woodstock der Blasmusik. Welche Unterschiede gibt es? Warum ist die Blasmusik in sich immer noch getrennt in diese zwei Lager, sinfonische und traditionelle Blasmusik? Oder ist das nur mein Eindruck? Ich möchte mich an der Stelle dann auch bei meinen jetzigen Patreonen schon bedanken. Das ist der Matthias, der Tobias, der Thomas, der Jo, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband Hochrhein, beim Marc, bei der Susanne, Saskia, Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und der Jasmin. Wenn ihr weitere Tipps haben wollt von Musik, Lesetipps, Filmtipps, Artikeltipps, Podcasttipps und ein bisschen mehr Einblick über den Podcast haben wollt, dann lege ich euch noch mein Newsletter, die Airmail, ans Herz. Die findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.